2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger kotzt. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Mittwoch, 5. April 2017, etwa 19:10 und wir nehmen auf die 40. Folge des Millantons. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu fünft im Konferenzraum der Fanräume. In meinem Rücken ist der Dom, es ist noch hell und wir freuen uns auf Pi mal Daumen, 4 Stunden lockere, flockige Unterhaltung, weil wir 3 absolut ausnahmslos interessante Spiele zu besprechen haben. Da kommen wir dann nachher drauf. Es fehlen Christoph und Wolf. Christoph arbeitsbedingt, Wolf ist beim Training der Blindenfußballmannschaft. Da habe ich gleich noch einen kleinen Werbetrailer. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja 4 Leute hier um mich rum. Ich fange mal an zu meiner Linken, namens Sebastian.
Moin Mike. Hübsches Grün heute, das steht dir.
Ja, danke. Ich habe das farblich abgestimmt in meinen...
Naja, passt zu den Heißbonbons. Der Kollege rechts neben mir ist nämlich irgendwie erkältet, aber er klingt gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Also nicht so diese Joe Cocker-Stimme, von daher.
Gestern Abend war es viel erotischer, muss ich sagen, nach dem Spiel. Ihm gegenüber, Stefan.
Moin.
Du bist hier, weil wir gesagt haben, Justus ist in Elternzeit. Hast du dich mit Sven schon verständigt, ob du das jetzt die nächsten Sendungen dauerhaft machst oder macht ihr das spontan?
Wir würfeln das immer aus, glaube ich. Wir wollen es gerne, also wir kommen gerne beide immer, wenn es irgendwie passt und mal passt bei dem einen, mal bei dem anderen. Heute passt es bei mir, deswegen bin ich hier.
Sehr schön.
Hallo.
Zu seiner Linken, gewohnt, lässig, Johnny.
Ja, der Beauty- und Fashion-Beauftragte ist zurück. Macht euch keine Sorgen, ihr könnt euch wieder das Maul zerreißen. Ich muss übrigens gleich korrigieren, das ist kein Grün, das ist Mint. Das ist ein sehr schönes mintfarbenes Poloshirt, das er trägt.
So kriege ich mich schon voll.
Ich freue mich. Ich muss mich auch entschuldigen oder ich bitte um Entschuldigung. Das vorletzte Mal habe ich es einfach vergessen und beim letzten Mal habe ich es beruflich nicht geschafft. Auch heute war ich wieder zu spät. Mike hat mir schon einen tadelnden Blick zugeworfen. Wenn ich heute nicht ganz so viel sage, dann liegt das daran, dass ich nur die Strafthemen kriege.
Ja, genau. Und zu seiner Linken unser heutiger Gast, Tamara.
Hallo.
Schönen guten Abend. Tamara ist Präsidentin, Vereinsvorsitzende? Präsidentin, ne?
Präsidentin heißt es überhaupt.
Präsidentin des HFC Falke und dementsprechend wisst ihr jetzt auch, worum es dann in der zweiten Hälfte geht, nachdem wir uns an diesen 3 ganz fantastischen Spielen des FC St. Pauli in der Vergangenheit abgearbeitet haben.
Also in circa 3 Stunden.
Genau. Der Werbetrailer von Wolf, den ich noch einfließen lassen möchte, ist folgender. Es gibt einen Lehrgang für Trainer, Übungsleiter oder auch Eltern von wahlweise aktuellen oder eben zukünftigen Blindenfußballern. Der Lehrgang findet statt am Samstag, dem 29. April im Blinden- und Sehbehindertenzentrum am Borgweg hier in Hamburg von 10 bis 17 Uhr. Ist kostenlos und wird durchgeführt von Wolf. Anmelden könnt ihr euch dafür online. Link stellen wir ein. Dort darf man sich also gerne dann melden. Es wird einen theoretischen Teil sein, wo der Blindenfußball allgemein erklärt wird, Regeln etc., Verhaltensweisen und dann am Ende auch einen praktischen Teil geben, wo man selber Blindenfußball mal ausprobieren kann. Kann ich aus eigener Erfahrung nur empfehlen, ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Außerdem sucht die Blindenfußballmannschaft des FC St. Pauli noch Torleute und zwar insbesondere fürs Training am Freitag von 17:30 bis 19 Uhr. Das logischerweise für Sehende, wer da Kontakt aufnehmen möchte und sich hinwenden möchte und mal vorbeischauen möchte, auch Kontakt wahlweise über uns oder über die Blindenfußballseite des FC St. Pauli direkt. Und damit sind wir dann schon bei den 3 Spielen, um die es heute geht. Wir haben sage und schreibe ein 0:0 gegen Hannover, ein 0:1 in Aue und ein 0:0 gegen Sandhausen. Wir waren selten so euphorisch, muss ich sagen.
Diese Highlight-Spiele hinter Highlight-Spielen, ne? Das ist unfassbar.
Ja. Fangen wir an mit dem Spiel gegen 96. Wie gesagt, 0:0 war ein Heimspiel und ich würde sagen, in den ersten 80 Minuten waren wir ganz gut. Da hätten wir auch vielleicht das ein oder andere Tor schießen können. Haben wir aber nicht.
Es hat sich angefühlt wie Bielefeld, nur ohne Tore. Da waren wir auch 80 Minuten gut, dann haben wir irgendwie um das Gegentor gebettelt und das kam.
Hier kam es dann nicht, aber wir hatten
natürlich keins gemacht. Ja, ich sag ja, wie Bielefeld ohne Tore.
Ja, also Buadus hat einmal an Pfosten geschossen, im Gegenzug hat Hannover in den letzten 10 Minuten eben einiges an Druck verursacht, unter anderem auch einen Pfostenschuss und eine ziemlich hundertprozentige für Harnik, wo er frei vor Herwagen stand, wo ich glaube, alle den Ball drin gesehen haben, aber Harnik es halt schafft, den drüber zu pfeffern.
Wo du den Pfostenschuss ansprichst, ist das Bauchstatistik bei mir oder ist es echt so, dass wir im Moment dauernd irgendwie an Latte oder Pfosten landen?
Weil wir kriegen auch immer Latte und Pfosten dann.
Geht es so. Ist mir egal, aber...
Von daher gleicht sich das aus.
Du hast Latte gesagt.
Warum musst du eigentlich nicht arbeiten, Johnny?
Voll gut, ne?
Ja, es gab dann eigentlich schon, das Spektakulärste war eigentlich, dass Buadus es dann in der 90. Minute endlich geschafft hat, sich die fünfte Gelbe abzuholen durch ein Ellbogenvergehen. Und damit war er dann für das Spiel in Aue gesperrt und einige unterstellten ihm da Absicht, weil das nach der Länderspielreise mit Marokko ganz praktisch war, weil er erst dann am Dienstag oder Mittwoch wiedergekommen wäre, für das Spiel am Freitag wahrscheinlich ohnehin kaum zu gebrauchen und deswegen passte das da ganz gut. Das kann man nach dem Spiel in Aue sagen, hätte er das mal nicht gemacht, aber hinterher ist man immer schlauer.
Ja, aber kann man nicht nach dem Spiel gegen Sandhausen sagen, hätte auch nichts gebracht?
Danke.
No, der war aber schon gefährlicher. Naja, egal. Wir haben danach eine sehr emotionale Pressekonferenz mit Evalin gehabt, der sich stark gemacht hat für seinen Ex- und unseren Ex-Spieler Daniel Stendel, der gesagt hat, dass es ja ziemlicher Wahnsinn ist, wenn man auf Platz 4 steht und den Trainer entlässt. Hat Martin Kent überraschenderweise nicht sonderlich gestört. Da ist jetzt André Breitenreiter dort und Stendel eben nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was wir noch zu dem Spiel groß erzählen sollen.
Du hast, glaube ich, alles gesagt, was es wert ist, gesagt zu werden.
Ich glaube, es wird die kürzeste Sendung ever. Naja, schauen wir
mal. Ich möchte noch kurz einwerfen, soll ich immer die aktuellen Spielstände, nebenbei wird ja auch noch zweite Liga.
Ah, sag mal, ja,
ganz kurz. Überraschenderweise so führt Aue in Berlin.
Ach, fick. Entschuldigung.
Das Ficken gesagt.
Oh, das wird schön. Ich erzähle gleich meinen Lieblingssitz schon in der Sendung.
Das wird super. Muss auch keiner schneiden. Ja. Wir machen einfach vorher einen Teaser ab 18 und es werden Titten gezeigt oder sowas.
Das heißt, wir sind dann ja 17. mit einem Punkt Rückstand auf Bielefeld,
wenn es so bleibt. Richtig. Da Sky hat dankenswerterweise direkt die Blitztabelle eingeblendet, um mir nochmal zu zeigen, wie schlecht der Verein ist.
Vielen Dank. Wahnsinn. Ja, als hätten wir die Überleitung geplant. Aue, ne?
Ja.
Super. War dann das Spiel am letzten Freitag. Wir begaben uns ins Erzgebirge und verloren dort durch ein Fallrückzieher-Tor von Niki Adler in der 28. Minute, wo man ihm den Ball, glaube ich, so wie er da kommt, ungefähr 834 Mal hinwerfen kann. Er wird den maximal einmal reinmachen, aber das war halt Freitag. Und wir haben es dann leider nicht geschafft, uns entsprechend dagegen aufzustellen. Ich war da, wir sind mit dem Neunsitzer gefahren. Unser Neunsitzer war nicht der, der es dann zu unrühmlicher Aufmerksamkeit im Nachhinein brachte, zum Glück, für mich zumindest. Kommen wir vielleicht nachher noch ganz kurz drauf. War eine relativ entspannte Anreise. Also vor Ort war, glaube ich, alles gut. Ich habe nicht gehört, dass es irgendwie Stress gab. Es gab natürlich so die üblichen Ausfälle im Osten mit Hakenkreuz, T-Shirt etc. Aber
du bist im Wald nach dem Spiel, diese...
Ach, das habe ich auch nicht mehr gekriegt. Also im Wald nach dem Spiel?
Eine kleine Gruppe Identitärer heißen die ja, glaube ich, inzwischen, die eine Botschaft hatten als Replik auf die Tapete beim Dresden-Spiel, glaube ich.
Das war in der Halbzeit, genau.
Das ist in der Halbzeit, okay.
Aber das, da ist ja auch nichts passiert. Also die haben es in der Halbzeit hochgehalten. Genau, also vielleicht ganz kurz, die Gästekurve oder generell, das Stadion wird ja umgebaut. Wir haben momentan den Gästeblock noch ursprünglicher Form des Stadions, ebenso wie die Haupttribüne. Und das führte dann dazu, dass man in großen Teilen des Gästeblocks die eine Eckfahne nicht sehen konnte, weil da die neue Tribüne schon einem ins Blickfeld ragte. Und wenn man dann hinter dieser neuen Tribüne langschaute, dann war da dieser Wald, den man auch im Fernsehen dann ja mal hinter der Tribüne sehen kann. Und dort gibt es diese eine Hütte, die wohl auch Catering anbietet. Und bei der spannten dann, ich weiß nicht, ein, zwei Leute während der Halbzeitpause ein Plakat der Identitären, was dann natürlich im Gästeblock für ein entsprechendes Echo sorgte. Und immerhin die Polizei, die sich bis dahin ziemlich langweilte, weil sie die ganze Zeit uns filmte, begab sich dann da hoch und hat das Ding dann relativ kommentarlos auch weggemacht. Daraufhin liefen dann nochmal irgendwie 4, 5 Polizisten hinter dem Typen im Wald her, aber das hat man dann, glaube ich, nicht weiter verfolgen können, was dann da draus wurde. Ansonsten habe ich das Wurstgulasch gegessen, super, 4 Euro.
Was?
Schmeckt gut.
Wusstest du übrigens, dass Oberförster keine Beleidigung für einen Polizisten ist? Also wenn du einen Polizisten beleidigst, dann darfst du Oberförster sagen.
Was ist, wenn du Förster sagst?
Weil ich, das kommt drauf auf den Kommissariatsrang an. Ich glaube, zu einem Kommissar Förster und zum Oberkommissar dann Oberförster. Okay. Aber fällt mir gerade ein, weil die Jungs dann im, im Wald hinterher sind, die haben ja so tatsächlich so ähnliche Tätigkeitsgebiete.
Okay, ja, das stimmt. Wurstgulasch war super, Getränke konnte man nicht holen, also die haben ungefähr gefühlte 10 Minuten für ein Bier gebraucht. Das war also auch bei Optik Rathenow besser organisiert.
Dabei gab es doch, gibt es nicht in Aue auch sowas wie einen halben Liter Weinschorle für ein Apfel und ein Ei und so was?
Das weiß ich nicht, so genau habe ich mir die Karte gar nicht angeguckt, aber nee, also war auf jeden Fall ein ziemliches Ärgernis, zumal es ja auch für ein Spiel im April oder im letzten Märztag relativ warm war.
Damit konnte man nicht rechnen, das ist unnormal.
Ich weiß auch, ich meine, die wissen doch, dass der Gästeblock voll ist, dass da 1700 Leute sind, dann muss ich doch auch wissen, dass da einige davon was trinken werden. Also das ist mir immer so ein bisschen unbegreiflich. Nee, muss man nicht, scheinbar.
Die brauchen auch kein Geld. Von daher.
Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Wir waren um 3 Uhr wieder zu Hause und für uns war die Fahrt damit auch gegessen. Es gab dann einen sehr unschönen Vorfall mit einer anderen 9-Sitzer-Besatzung, die bei Ankunft eben überfallen wurde von einer Gruppe HSV-Fans und dementsprechend, das ist alles nachzulesen auf der Seite des Fanladen. Ich glaube, wir müssen da auch nicht allzu viele Worte drüber verlieren. Das spottet jeder Beschreibung, was da passiert ist. Das muss man auch nicht groß noch hier ausbreiten. Aber es gibt eine Spendendose im Fanladen, die dann den verletzten Personen zukommen wird. Ich weiß nicht, wolltest du noch was ergänzen? Nö, reicht so.
Also die haben Kosten durch entwendete Sachen, Handy, Schlüssel, sonst was. Es wird Folgekosten geben, gerade für die schwer verletzte Person, die jetzt Reha-Maßnahmen antreten muss. Das wird sich über mehrere Monate wahrscheinlich hinziehen. Und da würden wir ihr gerne ermöglichen, dass sie da auch eine gute, vernünftige Behandlung bekommt. Dafür brauchen wir Geld.
Und so ist das.
So ist das.
Sportlich, ja, außer dem Tor, wir haben eigentlich außerhalb des Tores haben wir relativ gut gespielt, waren größtenteils feldüberlegen, aber wir haben es halt nicht ummünzen können. Nerich hat gefehlt, Boadus hat sicherlich gefehlt.
Sehr viel hinten
von Schein hat gefehlt.
Schein hat gefehlt, ja. Da fehlte so ein bisschen der Esprit. Also Mölle-Dali tat mir total leid, der war unfassbar engagiert, hat alles versucht, aber ihm fehlten so die Leute, mit denen er hätte spielen können.
Das sah teilweise völlig erschreckend aus. Dann hat er den Ball irgendwo auf Höhe der Mittellinie, rennt da dreimal hin und her, tanzt 10 Spieler aus, guckt nach vorne und denkt so, und jetzt?
Ja. Dann kam Schneider rein und hatte in 2 Minuten mehr gefährliche Szenen als alle anderen in den 67 vorher. Aber das Ding geht halt dann leider nur an die Latte und nicht ins Tor.
Wäre eine gute Überleitung zum nächsten Spiel. Einwechslung Schneider, das Spiel wird besser.
Und ja, machen wir doch gerade so. Sandhausen, gestern Abend. So aktuell waren wir, glaube ich, auch noch nie. 17:30, eine fantastische Anstoßzeit für ein Zweitligaspiel.
Kann ich mich kurz aufregen? 17:30, ich weiß, wir machen das schon länger und es ist irgendwie immer scheiße, aber 17:30 wochentags.
Merken die sich eigentlich noch?
Nee, tun sie nicht, aber irgendwie, hallo, ich arbeite 10 Minuten vom Stadion entfernt und muss trotzdem quasi einen halben Tag Urlaub machen, nur um dieses beknackte Spiel um 17.30 Uhr gucken zu können, wenn ich irgendwie auf dem Stehplatz sitze. Stehe.
Ja, mir fehlt halt auch der Zugang dazu, wem das hilft. Also ja, ist es im Interesse von Sky, dieses Spiel um 17.30 Uhr zu zeigen? Kauft sich deswegen irgendjemand ein Sky-Abo? Weil er um 17:30 unter der Woche Zweitliga gucken will, tendenziell eher nicht.
Wie viel höher fallen die Quoten für die Zweitliga wahlweise oder die Erstligaspiele aus, weil es nicht parallel läuft? Und könnte man nicht meinetwegen 19:30 und 20, ach egal, aber es ist halt so, es ist als Heimfan schon die Pest.
Ja. Könntest du noch wirklich dabei sein, auch noch darüber aufregen, dass dann zeitgleich 3 weitere Spiele von Nachwuchsteams des FC St. Pauli stattfinden.
Super, müssen. Ne? Unter anderem das kleine Derby.
Unter anderem das kleine Derby, wo früher gelebte Praxis hier in Hamburg war, dass der jeweilige Heimverein, also bei so Hochrisikospielen im niederklassigen Bereich, der jeweilige Heimverein, die Bezugsgruppe, dann schon das Spiel sich angucken darf. Inzwischen darf immer nur der Gegner sich das Spiel angucken und wir nie, weil wir so böse sind scheinbar.
Ja, der Gegner auch nur, wenn er selber auswärts spielt, gleichzeitig. Ja.
Und aber selbst dann U19-Spiele zeitgleich zu legen. Also, dass man wirklich kann sich nur noch ein Spiel angucken von vielen attraktiven Spielen, die gleichzeitig laufen müssen.
Ja, das kleine Derby wurde dann zu einem Überfluss auch noch verloren. Immerhin haben U19 und U17 die Pokalspiele gewonnen. U19 in Altona, das ist ja zumindest noch ein bisschen was. So.
Vielleicht überleiten zum zweiten Halbzeit, dann sind wir gleich durch.
Ja, zu gestern. Wie habt ihr denn die Minuten 1 bis 11 erlebt, bevor der roten Karte?
Durchwachsen. Ich fand Sandhausen... Okay, ich habe mit Sandhausen gerechnet, weil ich irgendwie die für so eines dieser Zweitligateams halte, wo alle vorher irgendwie immer dieses Gefühl ausstrahlen, Sandhausen musste doch gewinnen, 4.000 Einwohner oder waren es 8.000 schon?
8.000.
Blablub, keine Tradition, gegen die muss ein Verein wie St. Pauli gewinnen, was ich ja immer schon für groben Schwachsinn halte, aber naja. Und irgendwie sind wir so auch aufgetreten. Und die waren ein bisschen besser im Spiel, von uns kam nicht so richtig viel. Ich hatte den Eindruck, dass obwohl Shahin, von dem ich viel halte, in den letzten Spielen wieder da war und die Außen eigentlich wie gewohnt besetzt waren, da irgendwie ganz viel noch nicht so ganz rund lief wieder. Und die Szene, die dann zu der roten Karte führte, war ja irgendwie unser zweiter Angriff, der so ein bisschen vielversprechender aussah und naja, aber das war jetzt irgendwie Fortsetzung von Aue, fand ich so ein bisschen.
Ja, wobei, wenn er da nicht gefoult wird, ist er 20 Meter vorm Tor mit ungefähr 8 Metern zu allen Seiten frei, ja. Allein auf dem Torwart zu, mittig, zentral. Also das ist dann schon zu 90% ein Tor.
Also ja, die rote Karte war auch komplett berechtigt, also keine Diskussion. Ich fand die Szene auch schön gespielt von uns, also das jetzt mal gar nicht. Ich fand trotzdem...
Und im Endeffekt hat Lien dann im Nachspiel ja auch gesagt, besser wäre es gewesen, wir hätten keine rote Karte gekriegt, sondern er kann frei durchlaufen und das Tor machen. Das hätte uns dann mehr geholfen, aber...
Zumal Aue sich dann auch nicht mit 7 bis 8 Leuten hin reingestellt hätte. Mit
Sandhausen.
Habe ich das gerade gesagt.
Du hast ja immer gesagt, ja.
Macht nichts. Zu viele Spiele hintereinander. Ansonsten, deine Frage war ja, wie wir die ersten 11 Minuten bewertet haben. Ich habe es ja vorhin in unserem Stimmband-Aufwärmübung schon gesagt. Wenn man in der Pressekonferenz vorher sagt, man will Sandhausen nicht ins Spiel kommen lassen, dann waren die 11 Minuten zu Anfang des Spiels einfach komplett daneben. Man hat Sandhausen spielen lassen, hatte auch ein bisschen Glück dann mit der roten Karte, sonst hätte das vielleicht trotz 1-0-Führung auch noch ganz anders ausgehen können.
Aber,
es hätte, wenn und aber, ne?
Weil ich das gestern die Diskussion in meiner Bezugsgruppe hatte, rote Karte für den Gegner und alle jubeln in der 10. Minute. Und ich denke mir in einem Zweitligaspiel immer, geil, jetzt sind die einer weniger, stellen sich mit 10 Mann um ihren Strafraum. Das wird A, ein schlechtes Spiel und B, gefühlt schwieriger, da irgendwie 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen, als es ohne die rote Karte gewesen wäre. Sehe nur ich das so?
Naja, also bei 80 Minuten Überzahl denke ich schon, dass es ein Vorteil ist. Also das hast du auch gegen Ende gemerkt, denen schwanden ja die Kräfte. Wenn du es, wie in der zweiten Halbzeit dann, vernünftig spielst mit über die Außen und die Leute laufen lässt.
Genau, aber du darfst ja nicht irgendwie ab der 30. Minute plötzlich hektisch werden, so wie wir es irgendwie gefühlt wurden.
Aber ist das nicht eher draußen hektisch geworden? Ich habe mich irgendwann total aufgeregt, weil wir irgendwie in der Defensive den Ball zirkulieren lassen, den Gegner ausspielen, dann irgendwie die Seite wechseln und dann nach vorne spielen. Und gefühlt die rechte Hälfte der Gegend gerade total unruhig, so, spiel endlich!
Das ist eine andere Erwartungshaltung.
Ja, aber das ist eine Erwartungshaltung, die irgendwie nicht mit Fußball rechnet, sondern mit hoch und weit nach vorne und dann Tor schießen, was halt nicht mehr passiert.
Ja, das unterstützt meine Theorie, dass ja 80% der Leute im Stadion keine Ahnung von Fußball haben.
Die würde ich so unterschreiben.
Ich hier wahrscheinlich auch größtenteils.
Wenn wir die Quote hochrechnen, hier.
Ja. Ich fand aber ja, also du hast komplett recht, finde ich auch. Gerade zweite Liga, gerade wenn du dann auch spielerisch vielleicht limitiert bist und nicht so kreativ gerade drauf bist, wenn dann auch noch dein kreatives Mittelfeld kurzfristig ausfällt, dann ist das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so bejubelnswert. Hat man ja auch gesehen im Endeffekt, wie es gelaufen ist. Aber was Mike auch sagt, wo ich Mike auch recht geben würde, wenn du 80 Minuten hast, du spielst zu Hause, du hast ein volles Haus, dann muss da einfach mehr kommen. Dann darf die Erwartungshaltung auch hoch sein, wenn du weißt, du spielst ja auch nicht gegen irgendwie einen Champions-League-Abonnenten, sondern nur gegen einen mittelklassigen Zweitligisten zu Hause und die sind nur mit 10 Leuten unterwegs. Und dann fand ich halt schon, war halt eben nicht dieses schöne Ausgespiele und kreative Spiel im Mittelfeld, sondern es wurde viel hintenrum gespielt und der Ball wurde in der Defensive zirkulieren lassen, gelassen und dann wurde halt doch langes Mal nach vorne geballert und da wurde halt in der Regel abgefangen.
Also, ja, da bin ich auch bei dir. Also so
kannst den Ball ja tausendmal hinten rumlaufen lassen und ist ja trotzdem nicht schön.
Nö.
Ja, aber du hast natürlich, wie du schon sagst, das zentrale Mittelfeld fiel aus. Mölle-Dali war kurzfristig wegen Erkältung ausgefallen. Ich fand das mit der Unruhe außen über dieses Hintenrumspielen habe ich erst so ab der 70., 75. wahrgenommen, verstärkt. Und da kann ich es dann verstehen, weil langsam halt im Kopf auch die Uhr tickt und man dann genau weiß, okay, jetzt langsam müssen wir aber mal ein Tor machen. Bisher haben wir immer noch gedacht, wir haben genug Zeit.
Ja, bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, ich habe mich aufgeregt, das war irgendwann erste Halbzeit. Und ich dachte, wir haben halt noch Zeit. So lass sie Fußball spielen und nicht irgendwie in Hektik verfallen.
Und ich glaube auch, wenn zum Beispiel diese Szene von Bourdous in Halbzeit 1, wo der Ball dann über den Torwart mit dem Supernamen Knaller hinweg an die Latte geht. Knaller und Latte, wenn Johnny jetzt nicht reagiert. Ja. Ah. Das stimmt, der war beim HSV früher, ne? Oder? Wo war der?
Ich kenne ihn irgendwie, habe ich den so eine Zuordnung für Kaiserslautern. Aber das mag auch falsch sein.
Okay. Auf jeden Fall, wenn der Ball reingeht, dann spielt Sandhausen ja die letzte Zeit dann auch anders. Und das ist wie in jedem Zweitligaspiel, wenn du das Tor machst, ist es danach deutlich einfacher. Und wir haben es ja gestern nicht gemacht. Fertig.
Und wenn du dann 18 Minuten gegen Zehner spielst und führst erstmal, dann kannst du so ein Ding auch mit 8:1 nach Hause fahren.
Wir hatten ja vor dem Spiel aufgrund Anwesenheiten in der Bezugsgruppe auch die Theorie, dass es wieder ein 5-0 wird, so wie gegen Karlsruhe, weil irgendwie dieselben Leute da waren, hat dann irgendwie auch nicht geklappt.
Ja, ähnliches hatten wir. Ich habe Stefan mitgebracht. Stefan war auch beim 5-0 dabei, deswegen war ich frohen Mutes, frohe Hoffnung. Und der freute sich auch total, als die rote Karte dann gezeigt wurde und sagte, na, das kann jetzt was werden. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir grundsätzlich gegen Mannschaften in Unterzahl ungefähr so gefährlich sind wie, weiß ich nicht, nasses Meerschweinchen auf Bikudin oder sowas. Also das funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ob da irgendwer im Kopf einen Schalter umlegt und sagt, so jetzt können wir aber es ist immer, dass wir gegen Unterzahl spiele, das wird immer kacke.
Ich wollte das noch nachgucken, ich habe es leider vergessen, aber ich bin der Meinung, dass das in letzter Zeit nicht mehr so war. Also es war jahrelang so, aber ich meine so die letzten 3-4 Jahre, und wir haben jetzt ja auch selber lange keine rote Karte mehr gekriegt, immer wenn wir in Überzahl waren, ging das dann am Ende tendenziell für uns besser aus.
Ich bin ja Vertreter der Fraktion, früher war alles besser, deswegen brauchst du mir überhaupt nicht mit irgendwelchen Fakten kommen.
Nee, das ist der Jüngste hier in der Runde, der Vertreter der Fraktion,
früher war alles besser. Ich sehe aber auch am verbrauchtesten aus. Sandhausen hat übrigens 14.000 Einwohner.
Das sind 6.000 mehr geworden in der letzten Stunde.
Ich weiß nicht, ob das mit Eingemeindungen und sowas alles ist, aber Sandhausen hat 14.000
Einwohner. Nach dem feuchtfröhlichen Abend auf St. Pauli.
Das ging schnell, ja.
Zur Gemeinde Sandhausen gehört der Ort Sandhausen, Weiler Bruchhausen im Nordwesten und das Försterhaus.
Das Försterhaus ist dann die Polizeistation?
Scheiße. So.
Eieiei.
Schneide Nummer.
Ja, also ich habe mir das heute nochmal auf St. Pauli TV angeschaut. Torszenen 15:1 dort zusammengeschnitten. Hilft aber alles nichts. Wenn Aue denn heute inzwischen jetzt gewonnen hat, ist es zu Ende, oder?
Ja.
Na super. Dann sind wir jetzt auf Platz 17, fahren nach Nürnberg und da sehen wir auch mal ganz gut aus. Möchte noch jemand?
Ich bin hergekommen, um schlaue Kommentare zu geben und irgendwie.
Du hättest mal in die letzten Sendung kommen sollen, da hatten wir viel größere Fresse, weil es halt sportlich auch echt viel besser aussah. Wann hast du denn dein letztes Spiel am Millerntor gesehen?
Ich glaube gegen Kaiserslautern oder gegen Gladbach. Also noch gar nicht so lange her. Pokal.
Ah, Pokal, okay.
Im Gästeblock.
Pokal muss dann aber Gladbach gewesen sein.
Ja, ich glaube ja. Lautern. Oder auch Nürnberg, irgendwie sowas. Habt ihr diesen Sonntag schon gegen Nürnberg irgendwie gespielt? Ja, Hinspiel, ne? Logisch. Ja, da war ich da. Aber auch im Gästeblock.
Okay. Ja, damit haben wir den sportlichen Teil schon abgehakt.
Das ist Wahnsinn. Ich hab noch einen. Ja. 23 in Eichede, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird.
Eichede. Samstag, 3-0.
Sonnabend. Ich war da, weil sonniges Wetter und ich mal irgendwie ein bisschen Tagesfreizeit den Großen ins Auto geworfen, 20 Minuten, also zweimal lang hingeschlagen. Und ich dachte mir, ich gucke mir ein schönes Fußballspiel an. War auch schön. Gute erste Halbzeit. Unglückliches 1-0 und dann in der zweiten Halbzeit das haben wir auskontern lassen. Schade.
Wie war Eichede so? Da schöne Stadt und so?
Weiß ich nicht. Da sind wir gefahren und wieder zurückgefahren. Also das ist ja auch,
die haben ja nicht mal einen öffentlichen Nahverkehrsanschluss am Wochenende. Also zumindest am Sonntag.
Wo also ich war da vor. Ich wurde viel gefragt, ob ich noch im großen Auto da sei und ob ich Leute mit Kinderwagen und so irgendwo hinfahren könnte. Ich musste leider sagen, nee, sorry. Kleines Auto, schon voll mit Kindern sitzen und Kind.
Im Porsche ist kein Platz mehr.
Und war aber doll beflaggt war das da auf jeden Fall, dafür, dass es da so klein ist.
Ja, also die haben ja eine ganz furchtbare Hinrunde gespielt, im Endeffekt für unsere Profis, und kommen jetzt so langsam ins Rollen, haben jetzt glaube ich immer noch 4 oder 5 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, aber es sieht halt nicht so richtig gut nach Klassenhalt aus. Ansonsten, da Man identifiziert sich mit dem Verein in dem Ort, glaube ich, aber es sind halt auch nicht so die Massen, die dann da langwandern.
Wie in Stormarn, ne?
Stormarn, ja.
Also wie viele Einwohner?
Das gehört ja zu Steinburg, ne?
Ja, ist so.
Ja. Also, oh, 2726.
Übersichtlich. Da waren aber über 400 Zuschauer, wenn ich mich recht entsinne.
Das ist eine bessere Quote.
Und es waren wenigstens ein paar Jahre da.
Da wird der Fußball noch geliebt.
Ich habe ja am Samstag die U17 angeschaut mit unserem Gast vom letzten Mal, Timo Schulz. Die haben Braunschweig mal eben 4-0 weggerockt und die spielen echt einen guten Ball. Kann man sich insbesondere nochmal auf DFB-TV die Tore anschauen. Ein, naja, Tor des Jahres wäre ich definitiv übertrieben. Insbesondere in Anbetracht des Tors von Aue, aber da war ein schönes Tor zumindest bei, schöner Heber. Super gemacht.
Pfeifst du eigentlich noch?
Natürlich.
Aus dem letzten
Loch. Aus dem letzten Loch. Danke, danke, danke. Sonntag. TSV Nahe.
Wann? Jetzt kommenden Sonntag? Ja.
Gegen Lietzen.
Na, das ist bei mir um die Ecke.
Das ist Kreisklasse D in Bad Segeberg. Also, TSV Nahe 3 gegen Lietzen 3.
TSV Nahe sollte vielleicht schon mal die nächste Bude aufmachen. Das könnte ein Zuschauer... Handsturm geben.
Run! Ich veröffentliche die Folge erst Montag. Ja, ansonsten, die U17, wie gesagt, spielt momentan echt einen guten Fußball. Es steht auf Platz 3 momentan. Und noch ist da alles drin, diesen dritten Platz auch zu halten. Ich glaube, man steht punktgleich mit dem HSV. Vorweg läuft halt Werder mit 22 Spiele, 66 Punkte. Wahnsinn. Und Leipzig ist dann irgendwo so da zu weit weg für uns, aber auch deutlich hinter Werder. Und dann kommt schon die Truppe von Schulde. Soweit zum FC St. Pauli, was das Sportliche anbelangt. Wir spielen jetzt in Nürnberg am Freitag. Wir spielen danach gegen Würzburg. Ich habe vorhin mal den Tabellenrechner angeschmissen. Würzburg steigt ab, nur dass ihr es wisst.
Wilko wundert, habe ich dein Ergebnis zumindest.
Wilko ist ja auch optimistisch, von daher... wird.
Wilko hat auch wieder keinen Wilko Lies aus alten Übersteigern eingesandt diesmal. Ich muss es mal anprangern eben.
Die Disziplin ist echt, ne?
Ja. So kann das nicht weitergehen.
Ich habe neulich zu Wilko fällt mir noch ein. Ich habe neulich gehört, wir trinken zu wenig.
Das wurde hier ja auch schon kritisch angemerkt, da Tamara unter die einzige ist, die Bier auf dem Tisch hat.
Ich weiß auch nicht, was bei euch los ist.
Ja. Siehst du mal, deswegen stehen wir in der Tabelle auch so schlecht. Ja, und damit sind wir dann schon, ich glaube wirklich tatsächlich so schnell wie noch nie, halbe Stunde rum, meine Güte.
Ja, wollen wir uns noch irgendwie was ausdenken? Ich meine, das war ja echt ein bisschen mau.
Ich habe gestern Abend auch ein Spiel gehabt gegen FC St. Pauli. Und zwar gegen die Tischfußballmannschaft FC St. Pauli Kneipenstyle in der 3A Hamburger Kickerliga. Leider auch nur unentschieden, 16-16.
Wie funktioniert Mannschaftssport beim Tischfußball?
Oh, soll ich das erzählen?
Ja, bitte.
Das könnte bis zu 4 Stunden werden. Also, Mannschaftssport, es gibt einen Rahmenspielplan, wenn du als Mannschaft gegeneinander einen Spieltag spielst. Bestehend aus 4 Doppelpartien mit je 2 Sätzen und 8 Einzelpartien mit je einem Satz. Und jeder Satz wird gespielt, bis das erste Team 6 Tore geschossen hat oder beide 5. Dann ist es unentschieden. Und dann gibt es ein paar schlanke Regeln wie jede Doppelpaarung darf nur einmal zusammenspielen, jeder Spieler, jede Spielerin darf nur 2 Einzel- und 2 Doppel spielen und so gut. Und dann spielst du dann mit, wir waren gestern nur zu viert, die anderen waren ein paar mehr, aber du musst mindestens 4 Leute sein, damit du den Spieltag nach diesen Regeln komplett durchspielen kannst und spielst sie gegeneinander.
Du spielst nicht mehr bei St. Pauli.
Hast du doch mal, oder? Ich habe noch nie bei St. Pauli gespielt. Ich bin passives Mitglied bei dem FC St. Pauli und betreibe den Sport als Freizeitausgleich außerhalb des FC St. Pauli. Muss dann nur gegen St. Pauli-Team spielen.
Okay.
Wurde dann gestern auch von meinem langjährigen Freund, der leider aber in der Abteilung vom FC St. Pauli, da ich weiß nicht, zweiter Vorsitzender, keine Ahnung, was er ist, nicht angefeuert, sondern er hat dann seine Abteilungsmannschaft da irgendwie angefeuert und nicht mich.
Die Sau.
Das Schwein. Ja. Hat dann auch, wie gesagt, nur zum Unentschieden gereicht. Mag auch an mir gelegen haben.
Aber die Tischfußballabteilung bei St. Pauli ist relativ gut gewachsen in den letzten Jahren. Ne?
Die ist riesig. Also der Mensch, der die großteils mit aufgebaut hat, ist eigentlich die Hard HSVer, ist jetzt dann auch beim HSV und baut da auch eine Abteilung auf.
Die FC die spielen in Norderstedt, ne? In dem, kann das sein?
Ich glaube, die haben da ein Leistungszentrum auf jeden Fall auch. Die spielen aber auch verteilt über die Stadt.
Tischfußball-Leistungszentrum.
Danke.
Ja, es nennt sich so. Es nennt sich so. Es ist ja als Sportart inzwischen anerkannt und die St.
Pauli. Fassungslosigkeit, was sie rein,
meine Damen. Die St. Pauli-Teams spielen hier. Jeden Mittwoch und jeden Freitag gibt es hier kleine Turniere im Ligaraum neben dem Clubheim. Ich selbst mache das ja in meiner Freizeit. Ich spiele kleiner Werbeblock im Kicks im Nobistor. Da kann man super toll Tischfußball spielen.
Und machst du Kondome über die Schieber und hast du Handschuhe an?
Ja, also Kondome ist out. Also medizinische Fingerlinge heißt das. Habe ich früher benutzt, mache ich inzwischen nicht mehr. Gibt es aber immer noch, tatsächlich. Ich benutze Griffbänder. Das sind so wie von Tennisgriffen.
Wie vom Tennisschläger, ne?
So ähnlich. Master Grip.
Wie, also die wickelst du um die Dinger dann rum vor jedem Spiel und machst die danach wieder ab?
Ja.
Das kann man schon, die mehrfach verwenden? Musst du die waschen?
Nein. Das ist schon ein ziemlicher Nerdsport.
Das gehört auch dazu.
Na, Quatsch. Wobei, aber ich dachte, ich wäre hier in der richtigen Runde. Nein, was guckst du mich denn selbst an? Ich überlege nur gerade bei dem Leistungszentrum. Ich kicke ja jede Mittagspause. Von daher, ich
kenne so ein Gerät. Du bist prädestiniert dafür.
Hast du Tagesfreizeit?
Kannst eingekauft werden. Champions League
Niveau. Hast du Tagesfreizeit? Wir suchen nochmal Verstärkung vor so tief.
Wo spielt ihr?
Im Kickstart Noobstore.
Ja, das hast du eben gesagt, stimmt.
Das Kicks ist übrigens die zentrale Anlaufstelle für Hamburg weite Tischfußballbelange. Aus 16 Tischen wird hier 6 Tage pro Woche gespielt.
Was
und gibt die haben auch im Kicks den aktuellen Guinness-Weltrekord bla 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 in Dauerkickern.
Ich war gerade, beim ersten Mal habe ich mich gefreut und dir zugehört, weil ich dachte, es geht um Bier. Und dann ging's
aber wenn du jetzt hier oben, wenn du da jetzt auf Wettbewerbe gehst und dann auf Liga und dann auf 3A, dann siehst du, wie schlecht ich bin.
Was die Hörer nicht sehen, ist, wie die beiden da vor diesem, die drei vor dem Laptop sitzen. Genau. Johnny, erzähl mal, was du da siehst.
Also ich spiele nur in der dritten Liga. Davon gibt es 4 Staffeln in Hamburg.
FC St. Pauli dreht durch.
Dritte Herren, das ist mein Team. Danke.
Manche drehen von mir. Nein, guck mal. Hast du dafür überhaupt...
Das ist ja Gröni gemacht, das Foto. Das ist hammergut, ne?
Ja.
Ja, Gröni, super Fotograf.
Darfst du das benutzen?
Ja.
Und dreht durch ist dann so ein geiles... Tischkicker-Wortspiel.
Aber das Durchdrehen aber ist eigentlich durchdrehen total verblüfft.
Viele Teams haben so tolle Wortspiele.
Ah. Ja.
Das ist so wie mit Friseursalons, die auch immer tolle
Wortspiele haben. Harmonie.
Genau, ja. Wir heißen nur Dritte Herren, weil wir dachten, wir sind alle so alt, wir müssen irgendwas total Blödes machen und haben wir uns Dritte Herren genannt.
Und wenn man dann da in der obersten Hamburger Liga steht, kann man dann auch überregional kickern?
Jein, es gibt, da bin ich nicht so ganz drin in diesem Modus, aber es gibt in Hamburg diese Liga. Da gibt es eine erste, also eine Staffel erste Liga mit, lass mich nicht lügen, 10 Teams, wie sind da drin?
Wir mal gucken. Nee, ich weiß, Entschuldigung. Das nicht. Wer ist denn bei euch Trikotsponsor?
Warte mal bitte.
Jetzt ist hier
jetzt ist wichtig, genau. Es gibt eine erste Liga, es gibt 2 zweite Ligen, es gibt 4 dritte Ligen und 4 vierte Ligen in Hamburg. Und es gibt aber bundesweit auch eine erste und eine zweite Bundesliga. Die Teams wiederum stellen sich aber ganz komisch zusammen. Also da musst du, das ist nicht eine Mannschaft aus der Hamburger ersten Liga, die dann da Bundesliga spielt, da kannst du dir auch einen Spieler und eine Spielerin aus einem anderen Team holen, die dann in deinem Team in der Bundesliga mitspielt. Das kann ich dir nicht erkennen, weil ich es nicht weiß.
Platz 4 in der ersten Hamburger Liga ist übrigens die Mannschaft Kurbelkraft.
Kurbelkraft, Mensch.
Kurbelkraft.
Fantastisch.
Ich glaube, ich werde noch Tischfußball-Ultra.
Solltest du werden.
Ist ja geil.
Aber mit Pyro in so einer Kneipe?
Geil.
Aber in geschlossenen Räumen ist irgendwie auch scheiße.
Auch hier kann ich eine weitere Geschichte vom Handball anbringen. Ist alles schon in einer Budapester Straße passiert?
Ja, aber eine Handballhalle ist ja auch nochmal eine andere Location als
am Nobistor. Ja, man muss sich auch noch zielen. Wie sind wir jetzt? Ich entschuldige mich sehr dafür, dass ich gesagt habe, dass wir noch die Zeit füllen müssen.
Mike guckt jetzt auch mal gleich zusammen. Aber das Kicks im Nobistor ist jetzt nicht vielleicht ganz so groß wie eine Handballhalle, aber die haben vorne so einen kleinen Barbereich, der so ein bisschen wie eine Sportsbar aussieht. Da denkst du ja erstmal nichts Böses und wenn du dann aber hinten durch den Korridor durchgehst, kommst du in einen großen Raum und da stehen, lass mich nicht lügen, 12 Kickertische. Das
konntest du eben auf dem Foto unschwer erkennen.
Ja, und dann gibt es noch einen Kellerraum, wo nochmal 2, 4, 5 Kickertische stehen. Also das ist schon...
Im Keller sind dann die vierten Herren, oder?
Es gibt eine kleine Tribüne vor einem Tisch, wo man dann gucken kann. Ansonsten wird der Platz eher für Tische vollgestellt, benutzt. Ja.
Es gibt sogar Livestreams?
Ja, genau, bei Kuzun.
Hör aus!
Leider kostenpflichtig.
Oh, kann man da nicht, wie ist der aktuelle Spendenstand?
Es gibt, wo wir gerade bei Werbeblock sind, das vergesse ich ja ganz wieder. Möge mir der große Vorsitzende der Tischfußballabteilung des FC St. Pauli, Luciano, bitte verzeihen. Es gibt über Ostern und jetzt haltet euch fest, Weltmeisterschaft nirgendwo anders als hier in Hamburg. Und zwar auf Kampnagel. Zum großen Teil auch mitorganisiert von der FC St. Pauli Tischfußballabteilung und ganz vielen anderen tollen Leuten.
Da spielen und Einzelspieler oder Länder? Oder?
Da spielt die Elite, die Weltelite. Da spielt, nee, das, was spielen die da für Länder? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Da spielen aber auf jeden Fall richtige Cracks. Das muss man sich tatsächlich mal angucken. Kann man auf kusum.com sich auch als Livestream reinziehen, wie du gerade herausgefunden hast. Das ist aber, wenn man sonst so irgendwie auf dem Berg am Wochenende abends noch ein bisschen krökeln geht, oder wie man das so nennt, und sich dann sowas anguckt, wie so ein Frédéric Cognon, so ein Ball kontrolliert, in gefühlt Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend ballert.
Das ist der Messi des Tischkickerns, oder?
Boah, das ist eher der Maradona.
Wie heißt der?
Frédéric Cognon, ist ein Belgier. Mhm. Der kann das ein bisschen.
Zwei Fragen noch. Erstens, habt ihr Trikots? Also gibt es da irgendwie...
Ja, wir sind ja Nerds.
Okay.
Also ja, die meisten Kickerspieler, in meinem Alter mindestens, sind Nerds mit Griffbändern und Handschuhen, obwohl das ist heutzutage fast gar nicht mehr notwendig, dass wenn du so gute Griffe hast, da rutscht du kaum noch weg. Aber wir haben vor allem uns darauf verständigt, bei mir im Team, dass wir weniger durch technische Raffinesse, sondern durch Style natürlich punkten wollen. Wir haben Trikots, wir haben Armbänder, Handtücher, alles mit unserem Logo drauf.
Sind das so
wie schön unser Logo übrigens ist, hast du noch gar nicht gesehen.
Sind das jetzt eine Hand, die drei Finger hochhält? Sind das auch so wie die Bowling-Shirts mit Blitzen und Flammen oder sowas? Oder?
Ich war immer dafür, auch tatsächlich so Trikots zu machen, die den Gegner auch vor allem irritieren sollen und nicht nur beeindrucken.
Das ist Schönheit. Nur dein großes Gesicht drauf gemacht.
Leider ist bei uns fast alles irgendwie schwarz.
Okay, zweite Frage. Ja. Tamara, hat HFC Falke schon eine Kickerabteilung?
Nein.
Vielleicht könnt ihr euch ins Nachwuchsleistung
es ist ein Wachstumsmarkt.
Also gerade ich werde das sofort umgehend nach diesem Interview aufnehmen, so einen Antrag stellen. Und
Aber wenn wir schon bei nerdigen Randsportarten sind, Subotheo. Ich fahre morgen nach Berlin und habe dort einen Geschäftstermin, aber der Kollege vor Ort, der ist Union-Fan und wir sprachen letztens dann darüber, dass er sowas wie hier mit Subotheo gerne bei Union machen wollen würde.
Ja, Subotheo, auch ganz toll, habe ich auch keine Ahnung davon, wie das Spiel funktioniert.
Hab das war das.
Probiert. Die treffen sich aber jeden Dienstagabend bei uns im Fanladen und das sieht immer total wirr aus. Und ich mache mich schon mal kaputt, weil ich auch oft dienstagsabends kickern gehe und dann ziehe ich mich im Büro nach oben mit Jogginghose und Turnschuhen und Trikot. Jogginghose und
Kickern an.
Ja. Ist ja Sport.
Style.
Es gibt eine Leistung.
Es ist auch Sport. Ich trinke auch keinen Alkohol. Nicht nur heute nicht, sondern auch nicht beim Sport machen, weil ich ja auch nicht saufe, wenn ich joggen gehe. Und wir sind auch eine Nichtrauchermannschaft. Das heißt, wir spielen ja in dieser mehr oder weniger Freizeitliga. Und wenn wir gegen ein Team in der Liga spielen, die in der Kneipe spielen, dann müssen die ihren Spielort verlegen. Meinetwegen. Ja. Tamara klatscht sich gerade die Hände
ins Gesicht. Falls ihr das null Toleranzgrenze hier. Ich merke das schon.
Aber es gibt ja auch die vierte Liga.
Okay.
Wo man noch so ein kleines Spiel kann.
Wie abfällig die Handbewegung.
Die vierte Liga.
Gut, aber die Subotheo-Truppe hat eine Webseite oder?
Jetzt fragst du mich immer so Sachen.
Facebook. Ich
bin völlig unvorbereitet. Frag den hier.
Ich hab das schon mal gefragt.
Google mal Subotheo St. Pauli, bitte.
Was ja. Ist Subotheo? Jetzt kommt das Wort, was man dann nicht sagen darf.
Tippkick.
Das ist wie Tippkick. nur ohne, dass du oben drauf drückst.
Aber also. Tippkick ist doch große Grütze.
Nee, der Subotheo, die spielen auf dem Tisch, der ist so groß wie... Hier, das hinter uns.
Da gibt es auch 11 Figuren, die auf dem Platz stehen.
Und die schnipsen die so durch die Gegend und dann gibt es auch Regeln, wann du halt was schnipsen darfst.
Es gibt Regeln.
Ich glaube, je einer. Also die spielen nur 1 gegen 1 und dann sind die
so. Ja, aber dann habe ich 11 Spieler und läuft dem jeweiligen Spieler hinterher oder wie läuft das?
Nein, die sind auf dem Tisch mit so einer Filz.
Vielen Dank, das hilft.
Ja, wir gucken
uns das Video dazu gezeigt.
Wir gucken uns mal kurz ein Video an.
Also das sind halt Spielfiguren, die sind auf so einer Art halbrunden, ich weiß nicht, ob das Metall oder Kunststoff ist.
Diese Kugeldinger.
Plastik.
Ja, und dadurch kannst du die halt bewegen. Du bewegst nicht den Fuß des Spielers, sondern du bewegst den kompletten Spieler. Und als ich mal dabei war, haben sie tatsächlich auch Spiele nachgestellt.
Das ist sehr interessant zu erwähnen, ist, dass der Ball ungefähr so groß ist.
Also im Prinzip,
das stimmt.
Das ist fast so wie bei Schadkowski.
Nee, aber wenn du Tabletop-Rollenspieler bist und Fußball geil findest, ist Subotheo dein Sport oder so ähnlich.
So ungefähr, ja.
Okay.
Ich kann leider den Ton nicht anmachen.
Magst du mir das YouTube-Video kurz in unsere Slack-Gruppe packen, dann kann ich das nachher einfach mit verlinken, wenn ich die Sendung veröffentliche?
Sehr gerne. So viel YouTube. Wir sehen jetzt auch bereits seit einer Minute ausschließlich eine Hand, die immer den Finger nach vorne zeigt, neben dem Spiel. Oh, Kamerawechsel.
Der macht sich warm.
Hören Sie 5 erwachsene Menschen dabei zu, wie sich 2 Leute, die auf ein Video gucken, zuschauen.
Das ist, wenn ich den Ton anmache, was erzählt. My finger through the shot.
and give me the best chance to strike the ball clean. So you'll see here that I'm just going to move it back a little bit, and then I'm going to bend it down and put a little bit of pressure.
Schieß endlich. Guck mal, Trockenübung.
Von der Stimme her könnte der jetzt auch gerade malen.
Es ist der Bob Ross. Jetzt habe ich es verpasst. Es ist der Bob Ross.
Wieso steht da eine Frauentor?
Wieso nicht?
Nee, ist das ein gemischter Sport? Ist ja okay, aber das sollten wir es erwähnen. Also
ist eine weibliche
Frau. Ich glaube, beim Tischfußball und beim Sibutiose wird komplett durchgegendert.
Okay. Ja, gut, warum nicht?
Ich habe aber noch Tischfußballfiguren als... Also weibliche Tischfußballfiguren habe ich noch nie gesehen. Also
ich würde behaupten, das war eine Torfrau. Oder der Mann hatte lange Haare.
Ich glaube, die sind so unisex.
Ja, ist eigentlich ja auch nicht.
Aber es gibt auch noch welche mit so Schnauzbart und so.
Ja, und mit Mütze. Ganz furchtbar.
Gut, also Subuteo, nicht Kicktipp, aber Tipptipp, aber so ähnlich.
Ja, ich...
Ganz anders.
So ähnlich, aber ganz anders.
Aber die eigentliche Frage ist, warum?
Danke.
Was ist denn dein Sport?
Das ist...
Wo wir gerade bei Sendungsfühlen...
Ja, nicht Fußball, ne?
Ich verstehe die Nachfrage nicht, wenn wir drüber... Fußball.
Es ist ein Sport. Die Leute haben Hobby und betätigen sich
da. Ist ja auch schön, es ist besser, als sie gehen sich raus und wollen sich...
Und hauen sich, aber überfallen alte Omas und rauchen in die Handtaschen, genau.
Oder die ganze Zeit
Bier trinken. Die Kinder von der Straße.
Marco Knaller hat übrigens tatsächlich bei Kaiserslautern gespielt und nie beim HSV.
Nee, dann habe ich das
total vergessen. Das ist ein Knaller.
Zwischendurch beim Wolfsberger AC in Österreich. Weil er ist auch Österreicher.
Auch noch.
Gut, also Tischkicker WM Kampnagel, Subuteo, Gruppe im Fanladen St. Pauli, haben wir den, da haben wir bestimmt über mehr tischsportliche Erfolge gesprochen als in den 30 Minuten vorher. Kommen wir damit zum Thema der zweiten Hälfte, die damit da wahrscheinlich heute etwas länger ist als die erste Hälfte, der HFC Falke. Erst nochmal vielen Dank, Tamara, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ja auch im Übersteiger schon mal ein Interview gehabt über den HFC Falke und dementsprechend, wie hast du denn das, oder fangen wir nochmal anders an, erzähl doch nochmal ganz kurz, auch wenn du es wahrscheinlich schon 100 Mal getan hast, wie es denn dazu kam, dass man auf die bescheuerte Idee kommt, einen Fußballverein zu gründen?
Ja, dass sie bescheuert ist, da muss ich dir schon mal vorab recht geben. Im Jahr 2014 gab es im Januar beim Hamburger Sportverein eine Mitgliederversammlung. Auf dieser Mitgliederversammlung ist mit einer mehr als dreiviertel Mehrheit festgelegt worden, dass der Vorstand das Ausführungsbestreben der Profisportabteilung vorantreiben soll. Und im Mai im selben Jahr ist dann diese Ausgliederung, mehr oder minder bekannt unter den Worten HSV Plus, passiert mit um und bei 87%. Und ich glaube, wir alle, die in irgendeiner Form im Profifußball aktiv waren, im ehrenamtlichen Teil, stellen sich doch hin und wieder mal die Frage, ob es das ist, was einem wirklich so begeistert. Weil am Ende des Tages ist es ja ein Hobby und es soll ja Spaß machen und man will sich nicht den ganzen Tag über irgendwas ärgern. Und für uns war an diesem Tag die Welt, die man hatte, dann am Ende des Tages wirklich zusammengebrochen. Und jeder hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt? Gehen wir weiter hin? Nehmen wir das einfach zur Kenntnis, nimmt man das einfach so hin, wie kann ein stiller Protest aussehen, was können wir tun? Und ich für mich persönlich habe relativ schnell im Januar schon gesagt, wenn das im Mai passieren wird, dann werde ich das nicht mehr unterstützen. Dann ist da bei mir so ein Punkt erreicht, dass ich einfach dieses ganze Streben, dass man Anteile des Vereins verkauft, nur um erfolgreich zu sein, das ist nicht meine Vorstellung, wie so ein Verein funktioniert. Und dann waren wir in einer bierseligen Runde. Also ich möchte nochmal betonen, dass ich die Einzige bin, die hier Bier trinkt. Das schockiert mich immer noch.
Ich trinke Schnaps.
Aus der Viva Con Aqua Flasche. Und dann saßen wir in einer bierseligen Runde zusammen. Es floss auch sicherlich der ein oder andere Uso und haben gesagt, wir denken doch mal drüber nach, ob wir das machen. Und haben dann, wir haben, glaube ich, 11 Leute. Jeder bringt noch einen mit, dann sind wir schon doppelt so viele, treffen uns ein paar Tage später wieder und waren zu dem Zeitpunkt dann um und bei 20 und da war nicht mehr die Frage, ob wir es machen, sondern nur noch, wie wir es machen. Und
wir setzen sich dann zusammen aus Chosen Few oder größeren Zusammenhängen?
Nee, gar nicht. Also ich würde eigentlich sagen, dass unsere größte Überlappung die Allesfahrer-Szene beim HSV war in dem Falle. Natürlich gibt es Leute, die aus der Ultraszene kommen, es gibt Leute, die vielleicht aus der Hull-Szene kommen, aber im Großen und Ganzen würde ich es eher beschreiben als der totale Normalo, der viel gefahren ist, die ein gewisses Stück Heimat verloren haben und sich entschlossen haben, wir machen mal was Neues. Mhm.
Dann habt ihr euch im Juni gegründet. Das dauerte natürlich noch ein bisschen was, bis das dann auch vereinsrechtlich und sowas alles durch war. Hat dann ja aber trotzdem noch ein Jahr gedauert, bis ihr dann auch am Spielbetrieb teilnehmen könnt. konntet. Aber ab diesem Datum im Juni, wo ihr gesagt habt, so, wir machen das jetzt, wie waren denn da die ersten Monate? Was musste man denn da alles auf einmal machen, wo ihr wahrscheinlich vorher gar nicht mit gerechnet habt, dass das da alles mit zusammenhängt?
Ja, also natürlich, wir haben uns relativ schnell dafür entschieden, dass wir uns dieses eine Jahr ganz bewusst Zeit lassen. Nicht nur unter dem Aspekt, dass man Zeit zum Vorbereiten hat, sondern auch, wir haben da mal einen Taschenrechner in die Hand genommen und haben gesagt, das wird ein nicht ganz günstiges Unterfangen, was so eine Ausstattung für eine Mannschaft angeht, was auch den Anspruch, den wir haben ja, wie bekannt ist, so ein Trikot, was extra für uns gefertigt worden ist. Es war klar, dass das ja eine etwas höhere Anfangsinvestition sein wird. Und aus diesen ganzen Aspekten haben wir relativ schnell gesagt, wir nehmen uns ein Jahr Zeit, werben für unsere Idee, wollen Leute dazu motivieren, bei dieser Sache dabei zu sein und haben dann in diesem ersten Jahr so alles gemacht, was man irgendwie machen muss, um einen Verein so nach deutschem Recht, das ist ja wirklich, also deutsches Vereinsrecht, das ist, da kannst du eigentlich nur schreien weglaufen an vielen Stellen, wer wann wo eine Mitgliederversammlung machen muss. Also wir mussten ja erst eine Gründerversammlung veranstalten im kleinen Kreis, um den Verein erstmal zu gründen, oder Gründungsversammlung, so ist es richtig. Dann im nächsten Step haben wir ja jeden, der dabei sein wollte, damals in die Uni, in den Chemiesaal der Uni Hamburg eingeladen, und dort jedem, der in irgendeiner Form Interesse an dem Projekt hat, die Möglichkeit gegeben, dort dabei zu sein, wo auch unter anderem ein Vertreter damals von FC United of Manchester war und ein bisschen was erzählt hat. Dann brauchten wir einen Trainer, einen Fußballobmann, was man halt in so einem ganz klassischen Amateurverein braucht. Man macht sich Gedanken, was für ein Trikot wollen wir haben, was für eine Hose brauchen wir, was für Trainingszeiten haben wir, wer spricht mit der Stadt, wo werden unsere Heimspiele stattfinden. All solche Kleinigkeiten, die auch einen gewissen Charme ausmachen, das alles selber regeln zu können am Ende des Tages auch. Und das man muss dazu sagen, ich habe in diesem ersten Jahr kaum gearbeitet. Ich hatte den Luxus, dass ich in der Zeit mal ein Jahr Auszeit genommen habe. Und das hat sicherlich dem Verein auch ganz gut getan, weil ich mich wirklich auch ja so hauptberuflich, ehrenamtlich darum kümmern konnte. Und da gibt es ganz, ganz viele Aufgaben, die so auf verschiedene Leute zukommen, wo man eigentlich, ja, da rechnet man gar nicht mit. Auf einmal wird es gefragt, ach, habt ihr euch eigentlich um das gekümmert? So, ja, es war uns klar, wir brauchen Eintrittskarten. Aber was muss denn auf so einer Eintrittskarte alles draufstehen? Also, ich bin ja immer, mir will ja niemand was Böses, ich muss mich doch nicht absichern. Doch, auf so eine Eintrittskarte muss irgendwie so ein Stempel oder so ein Logo vom Hamburger Fußballverband sein, wenn man eine universell gedruckte Eintrittskarte hat. Ach so, interessant, ja gut, dann muss sich da mal jemand drum kümmern wohl. Das sind dann alles so Dinge, oder wie viele Eintrittskarten drucken wir denn? Da kommen natürlich total illusorisch, ja, bei uns kommen tausende von Leuten. Nein, kommen nicht. Es reichen noch 400. Und wenn das dann aus ist, dann ist es aus. Also auch dieses Anspruch und Wirklichkeit, wir haben einen ganz, ganz hohen Anspruch an vielen Stellen. Als wir ein Testspiel mal vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben, da hatten wir beim Testspiel unsere Heimtrikots an und unsere Auswärtshosen. Da denke ich mir dann so, ja, das ist halt so. Vor 2 Jahren hätte ich dann wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch bekommen. aber das ist so, also man wird da auch ein bisschen gelassen an der einen oder anderen Stelle.
Aber wie ist das denn als, gerade als Verein in der Neugründung? Du hast eben gesagt, man überlegt sich, wo machen wir die Heimspiele?
Ja.
Hat man da als Verein irgendwie Einfluss drauf oder ruft ihr bei der Stadt an und die sagen, ich habe da hinten noch einen Platz irgendwo am Arsch frei, da könnt ihr spielen?
Ja, so ungefähr läuft's. Also in dem Moment, in dem man sich als Verein gründet, muss man zu seinem zuständigen Bezirksamt gehen. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo die Geschäftsstelle des Vereins ist. Bei uns ist die in Eimsbüttel.
Das heißt, auch so ein kleiner Verein oder normaler Verein braucht eine Geschäftsstelle formal.
Du brauchst eine formale Adresse. Das kann deine Privatadresse zu Hause sein. Wie gesagt, wir haben es taktisch natürlich gesagt, wir wollen ja im Hamburger Westen, also wir sehen uns als Verein im Hamburger Westen einfach, weil viele von uns da wegkommen, muss man mal so ganz klar sagen. Und auch eine gewisse Nähe natürlich zu einem anderen Verein dadurch noch gerade in der Anfangszeit gegeben ist. Das wollen wir auch nicht verhehlen. Und es ist auch ganz praktisch, dass wir die Post bei unserem Pressesprecher, die kommt da an. Das ist auch nicht ganz unangenehm. Ja, und dann geht man zum Bezirksamt und sagt, guten Tag, hier sind wir, was gibt's denn hier für freie Sportplätze? Und dann macht der mal das große Buch auf und sagt, eigentlich nix. Und dann kommt genau das, dass er sagt, ah ja, der Grandplatz da hinten, Lurup, da ist noch was frei. Weil natürlich als neu gegründeter Verein, egal was für eine Historie man eventuell indirekt oder direkt hat, hat man erstmal keinen Anspruch. Und dann sind wir selber losgegangen und haben gesagt, was für Vereine gibt es denn, die Rasenplätze haben? Also unser Anspruch war, ein Rasenplatz mit einem Stadion ähnlichen drumherum. Und da gab es dann damals einen Arbeitskreis, der sich damit auseinandergesetzt hat und halt ein bisschen hin und her überlegt hat. Und so 5, 6 Rasenplätze in Hamburg, die in Frage gekommen sind. Und da haben wir verschiedene Gespräche geführt und sind dann am Ende bei Union 03 auf der Anlage zum klassischen Sonnabendspiel gelandet. Und genauso läuft es auch mit der, oder lief es mit der Trainingsanlage. Natürlich eine gewisse Nähe zur eigenen Heimstätte macht Sinn, aber wir hätten auch durchaus irgendwo im Norden oder im Süden in irgendeiner Form trainieren können, aber der Sportplatzring war zu dem Zeitpunkt noch nicht so belagert. Also es gibt auch nicht so viele Herrenmannschaften, die die Trainingszeiten im Herrenbereich blockieren. Und man hat im Herrenbereich immer so diese, wenn man Samstag oder Sonntag spielt, gerne die Dienstag-Donnerstag. Wir haben jetzt den Montag-Donnerstag, das ist vollkommen in Ordnung. Und auch für uns natürlich der Hintergedanke war, wir wollen im zweiten Jahr eine zweite Mannschaft haben, also braucht ihr auch wieder Trainingszeiten. Mhm. Und daraus resultierend, ja, man fragt dann ganz viele Leute. An einer oder anderen Stelle muss man Miete zahlen, wenn es eine private Anlage ist, wie bei Union 03. Und bei der Stadt müssen wir keine Miete zahlen, weil die Stadt natürlich sagt, es ist eine städtische Anlage. Und natürlich habt ihr als Verein, wenn ihr euch mit dem aktuellen Nutzer der Anlage einig werdet, die Möglichkeit, auf diese Anlage mitzutrainieren.
Wie viele Leute waren denn bei, wenn du jetzt sagst, Pressesprecher bei euch so gerade in den ersten Monaten für Öffentlichkeitsarbeit zuständig? Also ihr habt ja diesen Namen gewählt, der eben historisch ja auch dann schon die Verbindung zum HSV hat, weil das einer der Vorgängervereine war. Und dementsprechend habt ihr ja auch sehr schnell, weil ihr in Deutschland zumindest das erste Projekt wart, so eines Fanvereins, eine entsprechende öffentliche Wirkung gehabt. Es kamen ja Berichte bei Freunde etc. pp. War das alleine schon eine volle Stelle eigentlich?
Ja, grundsätzlich ja. Also wir haben ja mit Philipp jemanden, der auch aus seiner Pro-Fans-Zeit sicherlich den einen oder anderen Kontakt hat. Natürlich auch durch sein berufliches Engagement da sehr viele Leute hat, und wir wären ja beim Klammerbeutel gepudert gewesen, wenn wir das in Hände gegeben hätten von jemandem, der sagt, Presse, interessant, was ist das? Das hat in erster Linie Philipp geregelt und im zweiten Step dann auch ich, weil komischerweise war das auch für viele Leute nochmal so ein Ansatz zu sagen, oh, das macht eine Frau. Also da backe ich mir ein Ei drauf, aber das war für viele nochmal so eine Rückfrage, wie kommt es eigentlich, dass eine Frau da an der Spitze des Vereins steht? Die dann mit mir nochmal reden wollten. Aber das ist in Ordnung. Also wir haben uns das in den ersten Jahren aufgeteilt, oder eigentlich teilen wir uns das auch immer noch auf.
Ist das von den Anfragen von Presseterminen her deutlich weniger geworden jetzt?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Also es läuft ja sportlich wieder bei uns. So die Hinrunde war ja nicht so super. Also was heißt denn super? Wir haben ein paar Spiele verloren. Das ist jetzt auch kein Drama. Ja, das ist so Anspruch und Wirklichkeit. Man denkt, im ersten Jahr marschiert man durch, dann passiert das im zweiten Jahr ja auch. Das meinte ich auch vorhin mit diesen 80%, die eh keine Ahnung vom Fußball haben und sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen, warum gewisse Dinge auch so sein könnten. Das ist schon ein Tick weniger geworden. Man merkt das aber gerade gegen Spiele von Amateurmannschaften hier aus dem Stadtteil. Da kommt dann doch mal die eine oder Anfrage mehr wieder. Wir merken das bei den Spielen unserer zweiten, die ja auf einen Freitagabend spielt und immer um und bei 100 Zuschauer hat, in der 10. Liga in Hamburg. Ja, das ist dann, wie gesagt, punktuell zu gewissen Anlässen. Hängt auch teilweise ein bisschen davon ab, wie der glorreiche Hamburger Sportverein sportlich dasteht, weil man natürlich dann gerne von uns nochmal einen Kommentar hätte. Nach dem Motto, ihr habt eher immer gesagt, dass es sportlich bergab geht, und wir uns da doch dann eigentlich sehr dezent zurückhalten. Aber ja.
Jetzt ist die erste Saison dann ja 2015, 2016 losgegangen. Da habt ihr am Anfang auch noch am Sportplatzring gespielt, weil die Weidmannstraße umgebaut wurde?
Oder? Die Weidmannstraße ist im Sommer immer gesperrt, weil der Rasen neu gesät wird, und der lässt Peter, der Platzwart, der den Hammergeistenjob, glaube ich, überhaupt macht. Nee, muss man wirklich so sagen. Selten so einen tollen Platzwart erlebt, der
hast
so.
Hast du Wohnwagen noch da in der Klub?
Nicht mehr. Nein, aber Peter ist wirklich ein super toller Platzwart, der alles Menschenmögliche umsetzt, damit auch sonntags um 12 unsere Heimspiele stattfinden können, weil der auch weiß, was das heißt, wenn wir samstags morgens ein Spiel absagen müssen. Also es ist ja nicht wie der bei aller, einem gesunden Respekt vor unseren Gegnern, Stelling auf einmal das Heimspiel absagt, ja gut, dann ist das Heimspiel abgesagt. Das ist bei uns natürlich ein bisschen dramatischer. Alleine schon, dass der Vereinswirt von Union 03 300 Frikadellen wegwerfen muss oder einfrieren muss. So groß ist die Kühltruhe gar nicht. Was war die Frage?
Saisonbeginn, ihr habt an der
Sportplatzring
gespielt, genau. Statt an der Weidmannstraße.
Exakt, und im Sommer wird immer der Rasen gesperrt. Okay. Und deswegen konnten wir dann die Möglichkeit, gerade unsere Pokalspiele und unsere ersten ein, zwei Heimspiele noch am Sportplatzring stattfinden lassen.
Genau. Der wird jetzt ja demnächst platt gemacht, ja. Und es kommen dafür zwei neue Kunstrasenplätze in der relativen Nähe. Nehmt ihr da die Trainingszeiten auch mit rüber, oder habt ihr für das Training dann woanders
Wir, das sind zwei Kunstrasenplätze und in 2 Jahren, laut offizieller Version, ich behaupte eher in 3, 4, 5, kommt dann noch ein dritter Kunstrasen, so ein 90-Grad-Winkel davor, so ein bisschen so kampfbahnähnlich mit ein paar Stufen drumherum. Man hat ja jetzt gesehen, wie lange es gedauert hat. Vogtkönigstraße ist es. Wir werden bis zum Ende der Saison die Trainingszeiten dort dann entsprechend nutzen, wie jetzt am Sportplatzring. Allerdings ist es so, dass der Hamburger Fußballverband diesen Bereich wohl auch als Stützpunkt-Trainingsplatz auserkoren hat.
Okay.
Insgesamt die Trainingszeiten dort sehr knapp werden, auch im kommenden Jahr, auch unter dem Aspekt, man natürlich auch denkt, dass die Vereine wie Wespe und Stelling, die die Anlage nutzen, mehr Zulauf haben, weil es jetzt ein Kunstrasenplatz ist, dass die dann auch ein bisschen mehr Trainingszeiten brauchen. Schauen wir natürlich nach Alternativen. Die sind ja, wie eingangs schon gesagt, nicht unbedingt in Hülle und Fülle vorhanden. Mhm. Es gibt einen Sportplatz, nicht ganz am Stadtrand, aber an der A7, der aktuell von keiner Mannschaft wirklich genutzt wird, immer nur als Ausweichplatz dient. Und wir befinden uns da in Verhandlungen mit der Stadt, Nutzer der Anlage am Steinwiesenweg zu werden. Hat eine große Rasenfläche, einen Grandplatz, noch eine kleine Rasenfläche und noch eine kleine Rasenfläche, aber noch kein Kunstrasen.
Da hat St. Pauli irgendwann mal trainiert, oder?
Bevor wir Thomas kam und so hatten. Ja, genau. Ja. Es ist insgesamt bekannt, weil es die einzige Leichtathletikanlage ist in Hamburg, die noch eine 400-Meter-Bahn hat.
Okay. Gut, also ihr habt 2015-16 dann eure erste Saison gespielt, seid durch die Kreisklasse auch verhältnismäßig souverän dann durchmarschiert. Und dann kam genau, was du eben sagtest, es kommt dann oftmals so der Quervergleich zum HSV und eure Meisterfeier fand dann statt mit Dietmar Beiersdorfer. War das von euch angeleiert? Hat Didi gesagt, er will mal vorbeikommen oder wer gab das in Auftrag?
Ich habe Didi auf dem Geburtstag gesehen, von einem gemeinsamen Freund ein halbes Jahr vorher. Und der stellte mir dann die Frage zu später Stunde, ob ich dann irgendwann mal wieder zum HSV kommen würde. Da sagte ich, nö, gibt ja keine Veranlassung, was soll ich denn da? Dann sagte er, ja, dass er das ja schade findet und ob es denn überhaupt kein Zurück mehr gäbe. Und dann sage ich, das ist für mich indiskutabel. Also das ist da haben wir keine Basis, wo wir in irgendeiner Form sprechen müssen. Und dann sagt er, ja, aber wie ist es denn, ob er denn bei uns willkommen wäre? Und dann sagte ich, klar, bei uns ist ja jeder willkommen. Also so sind wir nun auch nicht. Und dann meldete er sich vor diesem Spiel eine Woche vorher und sagte, Mensch, jetzt am Samstag würde das echt gut passen. Ich würde gerne mal vorbeikommen. Ja, und dann wurde ja Freitagabend das Spiel abgesagt. Also das war ja, wir sind ja am grünen Tisch Meister geworden. Das war, wir haben ja nicht wirklich gespielt. Und schummelte sich dann mit aufs Meisterfoto. Es hat am Ende des Tages für viele Lacher gesorgt, haben sich auch viele Leute darüber aufgeregt, aber hat gute Publicity gebracht. Das bin ich mal ganz ehrlich, war doch positiv, dass man darüber gesprochen hat. Und er hat das auch mit dem Schmunzler kommentiert, dass er auch mal eine Meisterschaft erleben wollte.
Okay.
Wie schnell wächst ihr? Du hast vorhin gesagt, irgendwie ihr wolltet von vornherein in der zweiten Saison auch eine zweite Mannschaft anmelden, gerade auch auf Basis der Publicity und der Historie und so. Nimmt man von außen, oder nehme ich von außen zumindest irgendwie wahr, ihr seid total präsent für die Liga, in der ihr spielt und wie schnell wächst ihr?
In Bezug auf Mannschaften?
In Bezug auf Mitglieder, Mannschaften?
Ja, also wir haben ja, es ist jetzt nicht so, dass es bei Falk ein ausgearbeitetes Konzept in der Schublade gibt, das sagt, das ist der nächste Schritt, sondern viele Sachen passieren wirklich aus dem Bauch heraus. Erste Mannschaft, klar, sonst muss er mit irgendwas mal losgehen. Mhm. Zweite Mannschaft aus dem einfachen Grund, wir haben gerade in der ersten Saison gemerkt, wenn du einen Kader mit 25 Leuten hast und 10 Leute verletzt sind und 3 nochmal im Urlaub, dann hast du ein Problem. Und ohne jetzt einem unserer Spieler zu nahe treten zu wollen, im Amateurbereich sind natürlich die Prioritäten ganz anders. Wenn sich jemand, der zweite oder dritte oder erste Bundesliga spielt, verletzt, dann hat er nichts anderes zu tun, außer zum Arzt zu gehen und sich behandeln zu lassen. Und unsere Spieler, die müssen vielleicht zwischendurch auch nochmal arbeiten. Und dann ist das natürlich auch eine neue Situation, wenn die beim SV Eidelstedt Fußball spielen. Ja gut, dann sind sie halt mal nicht da. Wenn sie bei uns nicht da sind, dann ist es so eine andere Kettenreaktion dahinter, weil wir einfach auch ein anderes Ziel haben. Mhm. Und deswegen war der Gedankengang, eine zweite Mannschaft zu haben, wo auch der Trainer der ersten dann aus dem Vollen schöpfen kann, wenn er mal Personalprobleme hat, aber die zweite Mannschaft natürlich genauso erfolgreich agieren sollte, denn was in vielen Hamburger Mannschaften nicht funktioniert, was wir so aus verschiedenen Gesprächen mitgenommen haben, ist eine Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Mannschaft. Und das ist halt eine Geschichte, die soll bei uns auf jeden Fall da sein und die funktioniert auch ich behaupte immer so zu 95%. Es gibt immer mal wieder Sachen, die, wo man aneinander vorbeiredet oder die Kommunikation verbessert sein kann, aber das funktioniert schon ganz gut. Also wir haben zwei Spieler, die eigentlich regelmäßig abwechselnd erste, zweite Mannschaft spielen. Ein Spieler aus der ersten, der die ganze Saison nicht so wirklich fit geworden ist, immer in der zweiten aktiv war, dort auch viel Erfahrung reingebracht hat als älterer Spieler und auch die zweite Mannschaft sich auch ernst genommen fühlt und nicht so nach dem Motto, ja, hier, sie werden auch liebevoll intern die Amateure genannt. Aber müssen sie auch in einer anderen Kabine umziehen? Nein, Spaß, aber es ist da ist schon eine gute Durchlässigkeit da und das macht Spaß, das zu sehen. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir den Abstand da nicht zu groß werden lassen wollen, denn wir haben ja mit Falke zu einem Zeitpunkt gestartet, da gab es in Hamburg noch 9 Ligen und ein Jahr nach Gründung oder beziehungsweise 2 Jahre nach Gründung hat sich der untere Herrenbereich aufgelöst und jetzt gibt es 10 Ligen. Das heißt, die erste Mannschaft spielt 8. und die zweite Mannschaft spielt 10. Liga. Also haben schon 2 Ligen Unterschied.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch ein Jahr bewusst Zeit genommen, das Ganze ein bisschen wirken lassen, vorbereitet und so weiter. Seid ihr auch zu einem Verein gegangen und habt gesagt, du, erzähl mir mal, wie das funktioniert, oder habt ihr das alles gesagt, naja, das machen wir schon selber?
Nein, wir haben uns schon an vielen verschiedenen Stellen mit Leuten auseinandergesetzt. Also jetzt nicht eine offizielle Anfrage an Verein XY, aber nach dem Motto, hier, du kennst doch den, wie läuft denn das hier, was muss ich da beachten? Vielfach auch Leute, die ich aus, sag ich mal, aus HSV-Zeiten kannte, von denen ich wusste, dass die im Amateurbereich unterwegs sind, egal ob im Oberliga- oder Kreisliga-Bereich. Ja, wie muss irgendwas aussehen? Was muss eine Satzung beinhalten? Was gebt ihr uns für Tipps, wie so ein Trainerteam aussehen soll? Es gibt ja Mannschaften, und das ist auch, das ist ja meistens so ein Manpower-Problem, die haben einen Trainer und der macht alles. Wenn unser Trainer alles machen würde, da hätte er nach einem halben Jahr gesagt, ihr könnt mich mal in die Füße fassen. Wenn man überlegt, wie groß unser Trainer- und Betreuerstab für die erste Mannschaft ist. Also wir haben einen Fußballobmann, wir haben einen Trainer, wir haben einen Co-Trainer, wir haben einen Torwarttrainer, der beide Teams betreut. Das klingt natürlich von Außenstehenden immer total hochgestochen. Da gibt es noch 2 Betreuer, 2 Waschfrauen, die da so ein bisschen aktiv sind. Das klingt total hochgestochen. Das ist aber im Endeffekt dem geschuldet, dass wir einen Anspruch haben, wo wir hinwollen. Und ich finde, man darf keinen Anspruch haben und sagen, ach, mal gucken mal, wie wir da irgendwie landen. Sondern man muss auch ein bisschen so die Leitlinien vorgeben und links und rechts sagen, wie es funktioniert. Und bei uns im Verein immer ein allseits beliebtes Diskussionsthema ist, dass die Wäsche der Spieler gewaschen wird. Also unsere Trikots werden gewaschen, als auch die Trainingswäsche. Und wir haben Spieler in unserer ersten Herrenmannschaft, die sagen auch ganz klar, ich habe die letzten Jahre Oberliga und Landesliga gespielt, die ist dort gewaschen worden und ich finde Falke eine super tolle Sache. Ich zahle auch gerne meinen Mitgliedsbeitrag und ich brauche auch keine 500 Euro mehr im Monat, aber dass meine Wäsche gewaschen wird, das ist für mich elementar. Ich habe keinen Bock, den Scheiß zu Hause zu haben. Und das kann ich auch nachvollziehen, weil ich durfte ein paar Mal, als die Waschfrau in der ersten Saison sozusagen keine Zeit hatte, musste ich den Krams erledigen. Und ich kann euch ehrlich sagen, es gibt im Fußballverein 2 Sachen, die sind ganz schlimm. Das ist Trikots waschen und das ist Geld zählen. Beides absolut widerwärtig.
Insbesondere auf dem roten Schlaggeplatz.
Total toll, weiße Stutzen.
Voll viel überlegt beim Design wahrscheinlich. Mit weißen Stutzen.
Ja, wir haben ja eine Heimtracht und eine Auswärtstracht. Und die Heimtracht ist ja dieses im Harlequin-Stil schwarz und blau mit einer schwarzen Hose und blauen Stutzen. Mhm. Und das Auswärtstrikot ist ja weiß und rot, rote Hose, weiße Stutzen. Du kannst natürlich mal ausrechnen, wie diese weißen Stutzen aussehen.
Wenn ich mehr weiß, ne?
Ja.
Mein Sohn spielt ja bei Wespe in der F-Jugend, von daher kenne ich den Platz sehr gut. Und die weiße Hose, die wir im Trikotsatz haben, ist auch eher hat so halt auch diverse Färbungen schon
mal. Ein Stich, ne?
Ja, genau.
Muss die denn immer rein weiß sein, wenn er dann zum Spiel antritt?
Naja, schön wäre es schon. Der Schiedsrichter ist ja in der F-Jugend noch nicht vorhanden. Und auch in der E-Jugend, glaube ich, wird er nicht einschreiten, wenn dann
eine rote Färbung ist. Ich dachte eher an den Trainer, aber...
Naja, die soll schon gewaschen sein, aber er macht da jetzt keinen Test.
Deine Hipster-Eltern haben es hier wieder nicht nötig gehabt.
Umso besser, wenn man dann als Tischfußballer vielleicht schwarz spielt. Siehst du?
Schwarz ist eh.
Deswegen. Weil ihr euch sonst immer auf dem Brandplatz
wälzt. Wir können uns die Waschfrauen sparen. Das ist so.
Das wird aber spätestens nach dem dritten Spiel auch nicht mehr schön, oder? Wenn dann keiner das wäscht, weil es schwarz ist, willst du doch auch nicht.
Er hat ja gehört, es wird direkt das Schwarz
gespielt. Es könnte aber auch ein Vorteil sein.
Du hättest den Gegner automatisch auf Distanz.
Ja, genau.
Danke. Das ist ein klarer Wort.
Warum muss ich gerade an dieses, war das in Düsseldorf, wo Lennart Thiem mal 3 Tore geschossen hat und hinterher erzählt hat, nur deswegen, weil er sich die Hose höher gezogen hat?
Das waren, glaube ich, sogar vier Tore,
ja.
Also zum Thema Aberglaube, wir haben einen Spieler, der immer mit zwei Unter-T-Shirts spielt. Und er trifft auch nicht, wenn er nur eins anhat.
Das ist mehr Kompression. kann ich ganz einfach erklären.
Also die doppelte Presswurst quasi.
Ja. Auch mehr Kompression. Du hast jetzt zweimal erwähnt, dass ihr ja auch noch ganz tolle hohe Ziele habt. Ich habe den Artikel, glaube ich, damals nicht gelesen. Und mich mit Falke auch schon über mein Haupt nicht so viel beschäftigt.
Nicht dramatisch.
Was für Ziele habt ihr?
Oberliga. Oberliga ist das Ziel, mit dem wir angetreten sind.
Der erste Mal in Stein.
Nein, Oberliga ist das Ziel, mit dem wir angetreten sind, weil, und da muss man auch mal bei aller Fußballromantik und bei aller Liebe, die man zum Verein empfindet und mit allem Herzblut, das man da reinsteckt, Kreisliga, Kreisklassen, Fußball, ist nicht schön. Und natürlich kommen zu unseren Heimspielen im Schnitt 250, 300 Leute. Das ist super. Wir haben hin und wieder mal solche Ausreißer, dass wir gegen eure...
Unsere vierte.
Vierte? Ist das die vierte?
Ja.
Ja, tatsächlich. Mal 700 Zuschauer haben. Wir haben auch im Pokal mal 800 gehabt. Super toll. Ich bin aber persönlich der Überzeugung, wenn sich nicht das auf dem Platz auch ein bisschen weiterentwickelt, und da müssen wir mal schon in Richtung Bezirksliga und Landesliga gucken, dann hat man da irgendwann ein Thema. Das ist einfach nicht so... Ja, weil ich glaube, wir haben auch sehr viele Zuschauer, und das merkt man immer wieder, die kommen so ein, zweimal die Saison und dann auch zum vermeintlichen Spitzenspiel. Mhm. Und jetzt am Wochenende spielen wir gegen Wespe, also unsere Trainingsnachbarn. Bei aller Liebe für Wespe, das ist fußballerisch nicht ein Niveau, was man sich dauerhaft gerne angucken möchte. Und es ist überhaupt kein Thema, wenn wir an irgendeiner Stelle mal eine Ehrenrunde drehen. Und das wird auch passieren. Das ist auch überhaupt nicht dramatisch. Aber es sollte schon der Anspruch da sein, in der höchsten Hamburger Amateurliga zu spielen und auch das Ganze ein bisschen wie Fußball aussehen zu lassen.
Vielleicht machen wir die Ligastruktur mal eben einmal. Also ihr seid jetzt aus der Kreisklasse in die Kreisliga. Inzwischen hat der, wie du schon sagtest, da noch eine Kreisklasse eingezogen, der Hamburger Verband.
Genau, A und B.
Wenn ihr denn diese Saison, und da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aufsteigen solltet, wäre es dann die Bezirksliga, die ist viergleisig in Hamburg. Mhm. Darüber gibt es dann die Landesliga, die in Hamburg nun seit 1000 Jahren schon Hansa und Harmonia heißt. Ich weiß nicht warum, aber sie ist halt zweigeteilt. Und darüber wäre es dann die Oberliga.
Korrekt, genau.
Jetzt ist es so, Kreisliga 2 ist es dieses Jahr. Ihr seid momentan nach einem nicht ganz so großartigen, aber ja doch noch okayen Start Tabellenführer zusammen mit Altona 2, punktgleich. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Glück gehabt, weil zwei Mannschaften zurückgezogen haben.
Ja.
Da gab es so ein paar Punkte, die wegfielen.
Ja.
Bei dem anderen mehr, bei dem anderen weniger. Und es sind jetzt noch 6 Spiele. Das heißt, ist auf jeden Fall der Erste, steigt der auf jeden Fall auf, weißt du das?
Ja, also der Erste steigt auf jeden Fall auf, und je nachdem, das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die Abstiegsplätze aus dem oberen Tabellenbereich oder aus dem oberen Ligenbereich sind, so und so viele Leute steigen dann entsprechend auf, oder so und so viele Mannschaften steigen dann aus den Kreisligen in die Bezirksligen auf. Also das Problem sozusagen zieht sich von oben nach unten einmal durch. Wenn man als Zweiter aufsteigen will, dann sollte man richtig gut sein. Der wird dann über den Punktekoeffizient gerechnet. Mhm. Der ist jetzt aktuell bei uns auch nicht so grandios.
Okay. Das heißt aber, wenn wir drin bleiben, steigert das eure Chance aufzusteigen? Bist du jetzt St. Pauli-Fan? Nein, du musst nicht antworten.
Ja.
Okay. Besagtes Spiel, was gegen unsere vierte Herren stattfand, hatte eben über 700 Zuschauer. Es war in der Weidmannstraße, auch eine ziemlich gute Atmosphäre. Ihr habt leider dann, weiß nicht, 93. Das 1-0 geschossen, was deswegen so ärgerlich war, weil es für die Vierte halt auch im Abstiegskampf da noch geht. Das ist die Mannschaft, wo ich früher im Tor gestanden habe, deswegen kenne ich da auch mich so ein bisschen aus. Und die haben sie an dem Tag echt zerrissen, die haben super gespielt, die hätten auch vorher ein Tor machen können, haben sie aber halt nicht. Und es sah auf jeden Fall nicht aus nach Aufstiegsanwärter gegen Abstiegskandidat, sondern es war eher ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Aber dann war dafür der Torjubel auf eurer Seite doch dann umso schöner.
Ja, definitiv. Also wir haben uns im Zuge dieses Spiels oder bevor diesem Spiel natürlich die ein oder anderen Gedanken gemacht, wie wird das ablaufen, wie wird das sein. Und kurzer Abriss nochmal. Wenn man zur Saison meldet, dann meldet man hier so klassisch deutsch so ein Anmeldeformular, in welcher Liga man gerne eingeteilt werden möchte. Da darf man sich wünschen.
Ob zweite das, Bundesliga.
Genau. Dann darf man sich sozusagen wünschen, in welchem Ligenbereich man gerne eingeteilt werden möchte. Und da haben wir halt reingeschrieben, so, es wäre schön, wenn das nicht gegen eine Mannschaft des FC St. Pauli ist. Wir brauchen auch nicht unbedingt jetzt schon die ersten Spiele gegen den HSV. Und haben es nicht aus dem Grund, dass wir es nicht wollen, sondern dass wir einfach gesagt haben, ey, wir haben so viele andere Baustellen, die wir uns kümmern müssen. Das ist jetzt so, das wäre schön, wenn das im nächsten Jahr passiert. Und dann bekommen wir die Staffeleinteilung und dann guckt man so auf zwei Sachen und sagt, ja super, St. Pauli 4 und letzter Spieltag bei Altona 93. Das fürs Letzte haben wir uns natürlich sehr gefreut. Das andere war so, weil es einfach, das Spiel als solches, super. Und ich bin auch total euphorisch in Richtung Rückspiel. Aber natürlich, man einfach weiß, man hat vorher mehr Diskussionen um Sicherheitsmaßnahmen, um wie werden Karten verteilt, muss ich einen zweiten Eingang aufmachen, brauche ich Toiletten. Also wenn man einfach nicht das erhöhte Zuschaueraufkommen hat von der eigenen Seite, sondern man auf einmal eine andere Base sozusagen noch dabei hat, was durchaus positiv ist, aber auch so, es haben sich dann so ein paar Leute angekündigt, wo ich auch teilweise das Kommentar gemacht habe, wo ich meinte, so brauche ich hier nicht. Also das ist so, du brauchst jetzt nicht zu Fall gekommen, weil du denkst, du kannst jetzt hier irgendwo Stress machen, denn das ist hier die absolut falsche Plattform dafür, dann geh bitte woanders hin. Und das, muss man sagen, hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben auch in den eigenen Reihen dafür Kritik bekommen. Es gab in so einer, wir haben ja die Falkenpost, unser Stadion-Heftchen, Überschrift Freundschaftsschals mit dem FC St. Pauli und Untertitel Jetzt haben wir eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Also natürlich wird es die nicht geben, aber wir wollen hier mal anmerken, dass für uns im Fußball Respekt ganz weit vorne steht und dass wir auch in unserer eigenen Mannschaft Leute haben, die nicht nachvollziehbarerweise Fan dieses Vereins hier sind. Aber das ist nun mal so. Und für mich, und dafür weiß ich, werde ich hier nur wieder auch kritisiert, aber da stehe ich drüber, ich bin jahrelang zu einem anderen Verein gegangen und habe mich mehr oder minder überhaupt nicht für andere Vereine in der Bundesliga interessiert oder sie wahrgenommen und habe gedacht, ja, finde ich nicht gut oder die sind einfach, interessiert mich nicht. Und mittlerweile schaue ich dann doch mal, was andere Vereine in irgendeiner Form machen. Und deswegen muss ich ja den Verein nicht gleich gut finden. Und das, was ich hier vorhin gesagt habe, ja, ich war hier mit 2, 3 Vereinen mal im Gästeblock. Ich habe mit keinem dieser Vereine, den wünsche ich nicht mehr oder weniger Erfolg, nur weil ich mal mit denen irgendwie unterwegs war, sondern das ist für mich eher, dass ich dort Menschen kenne und weiß, wie sehr die leiden, wenn ihr Verein verliert. Und dann denke, na gut, deswegen mir können die es auch gewinnen, ist mir völlig egal.
Wie hast du denn die Meinung von anderen Vereinen in Hamburg, gerade vielleicht auch in der Anfangsphase, wahrgenommen? Weil, also ich unterstelle jetzt einfach mal, im großen Bereichen der St. Pauli-Fanszene war das natürlich gegenüber Falke sehr ambivalent. Es gab die Leute, die gesagt haben, das ist einfach nur der HSV in einem anderen Gewand, alles scheiße. Und es gab die Leute, die gesagt haben, nee, das ist ein Fanverein, das finde ich mindestens interessant und begleite das mal recht positiv. Gab es so diese beiden Spannungsfelder? Ist das so auch bei euch angekommen?
Ja, teils, teils. Ich hatte kurz nach Gründung, so ein halbes Jahr nach Gründung, war ich mal wieder hier im Stadion, im VIP-Bereich unterwegs und habe dann im Fahrstuhl jemanden getroffen, der mich so, sagen wir so eine halbe Minute von oben bis unten gemustert hat. Und kann ich Ihnen helfen? Und dann sagt er, ja, sind Sie nicht die und die? Und ich so, ja. Finde ich gut. Okay, einfach mal zur Kenntnis genommen. Und Stunden später nach dem Spiel ging ich dann irgendwann hier aus dem Stadion und traf dann auch jemanden hier aus der Szene, der mich erstmal anpöbelte, was ich denn hier mache. Und das, ja, ich wollte mal Fußball gucken. Ach so, okay. Und er so, ja, ich muss ja sagen, ja, ich finde es schon irgendwie gut. Und das freut mich dann, dass es gesehen wird, dass wir eine Message haben, die unabhängig von der Farbe ist. Und das ist auch etwas, was wir versuchen, jedem Einzelnen bei uns mitzugeben. Wenn man zu Falke kommt, muss man akzeptieren, dass dieser Verein eine schwarz-weiß-blaue Vergangenheit hat und auch immer viele Dinge sehr schwarz-weiß-blau gefärbt sind. Aber am Ende des Tages ist es ein sehr, sehr bunter Verein. Und ich freue mich eigentlich darüber, dass mittlerweile auch Leute, die keine HSV-Vergangenheit haben, bei uns so aktiv sind. Unser Schiri-Obmann hat hier eine Dauerkarte und hat am Anfang auch gesagt so, mal gucken, wie das bei euch so ist. Das ist mittlerweile völlig egal. Also er wird genauso aufgenommen. Und das ist, um auf deine Frage zu kommen, es gibt welche, die natürlich sagen, nee, das ist Copy-Paste HSV. Wenn die sich dann mal die Mühe machen würden oder vielleicht auch machen, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, werden sie merken, dass es nicht Copy-Paste der HSV ist. Mhm. Das wollen wir auch gar nicht sein.
Es gab ja hier intern vor Monaten, das ist schon länger her, sehr, sehr angestrengte Diskussionen darüber, wie ist denn das, wenn man sich mal zufälligerweise eine Heimspielstätte teilen müsste, unsere U23 mit eurer Erstmannschaft. Da wurde also auch bis in die sportliche Leitungsebene darüber intensiv und lebhaft diskutiert, ob das ein, also weil es ein wünschenswertes Projekt ist, ob es eine gangbare Lösung wäre, beide Vereine an der Weidmannstraße spielen lassen zu können oder ob das nicht funktionieren könnte zum Beispiel.
Ich sehe es absolut positiv. Also positiv im Sinne von, ich habe eine Vorstellung davon, was für Umbaumaßnahmen an der Weidmannstraße für die Regio gemacht werden müssen. Das sehe ich dann nicht so positiv, weil es gibt das Gerücht sozusagen, dass man dann aus dem Vereinsheim nicht mehr rausgucken kann, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube aber, dass man eine absolut respektvolle Koexistenz haben kann. Und es ist vielleicht nicht so vorteilhaft, wenn der eine samstags mittags zu Hause spielt und der andere Sonntag, weil dann jeder da irgendwie noch rumwuselt und was aufbaut und was weiß ich was. Aber ich sehe das nicht so dramatisch.
Samstag wird alles vollgeklebt im Braunbein.
Genau, dann müssen wir die ganze Zeit wieder abkratzen. Ja. Aber wie gesagt, ich finde, wir hatten es hier, als wir mit unserer zweiten Mannschaft hier gespielt haben, da bin ich nach dem Spiel übers Heiligen Geistfeld zurückgegangen und da waren auch gerade ein paar Ordner dabei und haben ein bisschen was abgekratzt. Und dann habe ich auch nur gesagt, meinst du, ja, sind die Kleber wenigstens gut? Und er so, ja, die sind verdammt gut. Ich muss hier echt noch eine Stunde rumkratzen. Und das ist irgendwie, ich finde, das ist so eine Basis, wo man respektvoll miteinander umgehen kann. Und
was sind denn die spannenden, also was werden denn die spannenderen Spiele sein? Gegen den FC St. Pauli oder gegen den HSV? Das
ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, am Ende des Tages gegen den HSV. Mhm. Weil die Grundthematik ist ja, wir sind ja Nestbeschmutzer. Kann ich mit leben.
Richtung spannend. Ja, okay.
Ja, gut, also wir sind an vielen Stellen sind wir die Nestbeschmutzer. Wir sind die den Verein verlassen haben, die ihn im Stich gelassen haben und so weiter und so fort. Und die Thematik, die dahinter hängt, ist ja einfach die, dass natürlich, also die, sagt ja nicht jeder, dass wir Nestbeschmutzer sind. Viele sagen auch, ich gehe weiter zum HSV und hin und wieder gucke ich mal, was bei Falke passiert oder umgedreht. Das ist ja auch wunderbar. Nur gerade aus, sag ich mal, aus einer Szene, die ich gar nicht so mit Worten beschreiben kann, so Alter vielleicht 40 plus beim HSV, die vielleicht mit Falke nicht so viel anfangen können, aus verschiedensten Gründen heraus, die es nicht gut finden, was wir machen und ja, wie gesagt, für die wir dann an der einen oder anderen Stelle der Nestbeschmutzer sind. Ja, weil man ein Stück seine eigene Identität halt verloren hat und was ja auch ganz viele vergessen, jeder der Leute, die heute noch zum HSV gehen oder auch teilweise zu Falke, jeder hat ja so sein eigenes HSV-Trauma, was er mit sich rumschleppt. Jeder geht damit anders um, weil man verlässt seinen Verein ja nicht. Und ich persönlich habe damit ganz lange gekämpft, dass ich gesagt habe, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ist mir völlig egal, was da passiert. Ich habe aber irgendwann gesagt oder für mich gemerkt, es bringt etwas zu akzeptieren, zu sagen, ich bin HSVer und ich werde es auch immer bleiben, aber mit ganz, ganz viel Abstand. Und das ist wie so ein Ex-Freund, ne? Man guckt mal, was der macht. Ich kann auch mit dem mal auf ein Bier, aber ich muss mit dem jetzt hier nicht mein Wochenende verbringen. Und das ist, so beschreibe ich das eigentlich. Und ich war seitdem auch nicht mehr da.
Weil du gerade Nestbeschmutzer gesagt hast, ist das denn ein größeres Thema gewesen oder immer noch, dass Leute, die vielleicht immer noch dem HSV die Stange halten, euch so wahrnehmen? Weil irgendwie, ich hätte jetzt gedacht so, eure Perspektive habe ich verstanden. Ich habe mich halt immer gefragt, es ist ja dann doch eine relativ kleine Gruppe, die gesagt hat, wir gehen jetzt und machen unser eigenes Ding. Und aus Sicht eines dann doch so großen Vereins hätte ich halt gedacht, kann dir noch egal sein.
Ja, ist ja immer die Frage, wen meint man denn mit die uns
naja, in
Anführungszeichen klar. Als Nestbeschmutzer sehen. Das sind vereinzelte Leute, die ich jetzt gar nicht mehr, sind es 10 oder 20 oder vielleicht auch 25, kann ich gar nicht in Worte fassen. Es ist immer nur so interessant, wie gewisse Dinge dann an mich herangetragen werden. Es gibt, ich habe leider kein Foto aktuell davon, es gibt dann irgendwelche tollen Aufkleber, wo dann draufsteht, dass Falke noch schlimmer ist als Pauli, wo ich denke, läuft bei uns.
Das ist geschafft.
Also das ist so, und die Leute denken dann, dass sie mir damit wehtun. Nee, überhaupt nicht. So, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Und nicht mehr, nicht weniger. Und das ist doch vollkommen okay.
Es gab ja auch eine andere Strömung seinerzeit, die dann gesagt haben, wir gehen zur ersten Mannschaft vom e.V.
Ja, genau.
Gibt es Überschneidungen? Ist das was völlig anderes? Oder?
Das ist, das kommen wir nämlich zurück zu deiner Frage, wie es ist, wenn man gegen die spielt. Es gibt dort einen ganz großen Teil, die nur zum e.V. gehen? Also da wird auch ganz klassisch gesagt, wir gehen zum e.V. oder zum HSV e.V. Ich habe früher nie gesagt, ich gehe zum HSV e.V. Ich habe gesagt, ich gehe zum HSV.
Vielleicht müssen wir mal eben sagen, e.V. heißt dann, das ist die eigentliche dritte Herren. Die genau. spielt in der Bezirksliga oder der Landesliga?
Landesliga. 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 Ziemlich erfolgreich sogar. Es gibt dort eine, zwei, drei Handvoll Leute von Überschneidung, die sowohl zur dritten Herrenmannschaft bzw. zur ersten Herrenmannschaft gehen und zu uns kommen. Auch in beiden Bereichen teilweise Mitglieder sind. Es gibt dort aber auch diejenigen, die dort hingehen und sagen, mit Falkenberg gar nichts zu tun haben. Und die sind es, die dann auch meistens nicht verstehen können, warum wir was Eigenes gemacht haben. Und einer der, sag ich mal, führenden Personen, mit dem ich auch einen ganz guten Draht habe, mit dem habe ich ellenlange Diskussionen darüber geführt, warum kommst du denn oder warum bleibst du nicht beim HSV? Und da habe ich gesagt, naja, da ist irgendwann die Grenze erreicht. Ich kann mit diesem Verein etwas erreichen, aber ich will die Option haben, mehr zu erreichen und nicht irgendwann wieder anklopfen müssen bei den Leuten, über die ich mich jahrelang geärgert habe. Und es gibt bei uns so eine schöne Zaunfahne, Falken kennen keine Grenzen. Und das ist halt genau, was es ausmacht. So, wir haben ein Ziel, das heißt Oberliga. Und wenn wir da irgendwann mal angekommen sind und uns mal sondiert haben, vielleicht sagen wir dann so, Oberliga, das ist das Geilste aller Zeiten. Es weiß kein Mensch, wo der Verein in 10 oder 20 Jahren steht. Da weiß aber auch kein Mensch, wo andere Vereine in diesem in dieser Stadt stehen. Da geht es nicht um den FC St. Pauli oder den HSV. Wer weiß, was Altona 93 bis dahin gemacht hat. Ich habe heute gerade gelesen, dass hier Cordy für die Regionalliga gemeldet hat. Also wer weiß, wie es dann aussieht.
Vielleicht nochmal abschließend zum HSV. Es gab ja gerade am Anfang wirklich unter jedem eurer Facebook-Beiträge kam irgendwie Kommentare mit alten Nestbeschmutzer etc. Hat sich das denn zumindest beruhigt oder läuft das auch immer noch?
Jein. Das hat sich im Großen und Ganzen beruhigt. Es gibt dann immer mal wieder einzelne Facebook-Diskussionen. Wir haben ja jetzt eine sehr, sehr interessante Diskussion bei uns im Verein gehabt und da hat jemand zu dieser Diskussion die Frage QA des HSV gestellt. Und dann hat also gab es dann wieder eine Riesendiskussion, oh mein Gott, nee, QA des Falke, Entschuldigung, nach dem Motto, was ist denn bei Falke los und überhaupt? Falke ist halt ein Verein, der Basisdemokratie sehr stark lebt. Also wir haben jetzt eine Grundsatzdiskussion über Aufwandsentschädigung in den letzten 4, 6 Wochen geführt. Und Basisdemokratie ist, meine Schwede.
Also Aufwandsentschädigung heißt dann für Trainer, für Spieler?
Ja, also es ist so, wir sind im Präsidium bei Falke so organisiert, dass oder nicht das Präsidium, aber unsere Satzung sagt aus, dass wir als Präsidium über Aufwandsentschädigung als auch Übungsleiterpauschalen entscheiden dürfen. Das dürfen wir alleine per Satzung, außer über Entschädigung für das Präsidium. Ehrenamtspauschalen dürfen wir nicht entscheiden. Das macht doch irgendwie Sinn, dass wir uns nicht selber füttern können. Ja. Dafür brauchen wir eine Mitgliederversammlung. Und wir haben selber entschieden, dass wir überhaupt kein Problem damit haben, den Trainer zu bezahlen. Auch wir haben Leute, die bei uns, wie gesagt, die Wäsche waschen. Und das ist eine ziemliche Drecksarbeit und die ist auch sehr aufwendig. Die bekommen auch einen kleinen Obolus. Wir haben einen Physio. Der bekommt auch ein bisschen was. Aber unsere Spieler bekommen nichts. Und das haben wir so entschieden, als wir angefangen haben. Und in der kommenden Saison, wenn es in die Bezirksliga geht, dann wird es eine dritte Trainingseinheit geben. Und ich finde, wenn man so von der zweiten, also wenn man so von 2 Trainingseinheiten zu 3 Trainingseinheiten zu dann dem Spiel so 4-mal die Woche für den Verein unterwegs ist, im Schnitt 3 bis 4 Stunden, das ist schon eine ganze Menge. Und jemand, der normales Geld verdient und nebenbei ein bisschen kickt, für den ist das kein Thema. Wir haben aber doch den einen oder anderen jüngeren Spieler, der Student ist und der vielleicht normalerweise nebenbei joggen gehen würde, aber jetzt seine Zeit mit Fußballspielen verbringt. Und wir uns halt überlegt haben, wir können uns als Verein nicht einfach davor verschließen, zu sagen, nee, es interessiert uns nicht, wie es unseren Spielern in Anführungszeichen geht und was können wir machen. Und da war so eine die Überlegung, okay, Aufwandsentschädigung ist ja das eine, aber wie setzt man es am Ende des Tages auch um? Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen erstmal diese Diskussion in den Verein hineintragen. Wollen wir als Verein überhaupt Aufwandsentschädigung zahlen? Weil natürlich, sag ich mal, eine Ausgabe von einer nicht ganz kleinen 5-stelligen Zahl im Jahr, die müssen auch wir erstmal wuppen. Und das Geld muss an anderer Stelle auch wieder reinkommen. Und wie kann man das organisieren, dass man nicht in einer Abhängigkeit ist? Und da wurden, wie gesagt, in den letzten 6 Wochen diverse Argumente pro, contra Aufwandsentschädigung diskutiert und dann auch die Frage ist, wie treffen wir diese Entscheidung? Da wurde gesagt, wir wollen eine Mitgliederversammlung. Ich habe gesagt, ich kann das Präsidium kann ich das alleine entscheiden, ich brauche keine Mitgliederversammlung dafür. Aber dann haben wir überlegt, wie wir das regeln, haben gesagt, wir machen ich sag mal, das nennt sich bei uns so schön Stammtisch. Treffen uns mit allen, erläutern die Problematik. Das haben wir insgesamt 3-mal gemacht. Und beim 3. Mal haben wir eine Abstimmung dort vor Ort durchgeführt und haben gesagt, jeder hat die Möglichkeit, der Mitglied dieses Vereins ist, an dieser Abstimmung teilzunehmen. Und wir als Präsidium werden das als Votum für unsere, für unseren Beschluss im Präsidium haben, weil wir müssen es am Ende des Tages beschließen. Es ist keine Mitgliederversammlung. Und wenn man dann mal guckt, wir sind um und bei 400 ein paar noch was Mitglieder, dass 15%, also um bei 60 Leute anwesend waren auf dem Freitagabend, ist das gut. Also ich hätte mir natürlich, geht immer mehr nach oben, aber finde ich das in Ordnung. Und der Verein oder die Mitgliedschaft hat dort gesagt, ja, Aufwandsentschädigungen sind am Ende des Tages gerechtfertigt. Und jetzt, liebes Präsidium, setzt ihr euch mal mit auseinander, wie man das möglichst gerecht, transparent aufziehen kann, dieses Thema. Und da müssen wir einfach mal schauen.
Wie ist das bei anderen Vereinen in derselben Liga? Wisst ihr das mit Aufwandsentschädigungen?
Ja, also in der Bezirksliga ist es meistens so, dass ja vielfach zweite Vereine unterwegs sind. Da gibt's nichts. Mhm. Aber die im Bereich der ersten Mannschaften unterwegs sind, da kriegt der eine oder andere Spieler schon ein bisschen Geld. Ganz wichtig ist für uns halt, es nicht an der Liga festzumachen, sondern an dieser Tatsache, dass wir 3-mal die Woche trainieren werden. Das ist für uns. Also wenn wir jetzt in der Kreisliga rein theoretisch 3-mal trainieren würden, was wir nicht tun, dann müsste man auch da mal drüber
sprechen. Okay, also es ist tatsächlich eher eine Aufwandsentschädigung im Wortsinne und weniger ein Gehalt oder
Also
zweites Gehalt oder wie auch immer.
Wir als Präsidium haben eine Idee, wie wir es umsetzen können. Kann ich mal kurz erzählen. Das ist aber noch nicht in Stein gemeißelt. Also uns schwebt es vor, dass es ein System gibt, was gemessen ist an der Trainingsbeteiligung. Also bist du beim Training anwesend und hast mehr als 2/3 Trainingsanwesenheit auf den ganzen Monat, dann hast du überhaupt ein Anrecht darauf, diese Aufwandsentschädigung ausgezahlt zu bekommen. Wir reden von derzeit 5 € pro Training. Das sind bei 12 Einheiten 60 €. Und da muss ich schon bei 2/3 Einheiten anwesend sein, um überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, diese 60 € zu bekommen. Mhm. Das ist die Idee. Vielleicht gibt es noch eine, wir haben gesagt, wir wollen auch das mit der Mitgliedschaft erarbeiten. Das wird auch nochmal ein hartes Stück Arbeit. Und vielleicht gibt es da 3 bessere Ideen und dann müssen wir darüber diskutieren. Ist aber halt ein super spannendes Feld, einfach wenn man sieht, wie intensiv man auch diskutieren kann.
Das heißt aber, eine Punktprämie, Siegprämie etc. gibt es nicht und wird es auch dann nicht geben, wahrscheinlich.
Also wird es wahrscheinlich nicht geben, weil ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich als Spieler nicht den Anspruch habe zu gewinnen, dann bin ich in der falschen Adresse. Also, nee, ist doch so. Also,
aber das wäre jetzt natürlich ein Punkt, wie lange geht das denn noch? Also in der Bezirksliga kann ich mir das vorstellen, spätestens wenn wir über die Landesliga sprechen, da ist ja bei anderen Vereinen dann schon deutlich mehr Geld im Umlauf.
Das ist ja genau die Frage, die sich daraus stellt. Wir haben, als wir bei Falk angefangen haben, wir wollten die Welt verändern, die Welt erobern und Alleinherrscher sowieso.
Das heißt schon, wie desillusioniert du jetzt schon da. Also
eigentlich. Nein, ich bin nicht desillusioniert, sondern es ist einfach, dass auch wir müssen feststellen, man kommt an verschiedenen Stellen einfach mal in der Realität an. Und du willst gerade ein Wasser haben.
Er hat auch schon Bier getrunken. Sebastian hat schon gesagt.
Noch mehr Bier haben.
Du hattest Bier.
Er hat schon mehr Bier getrunken als du.
Das glaube ich nicht.
Doch,
hast du schon ausgetrunken?
Eins leer steht da
oben.
So nicht, passt so.
Ich bin nicht so ein aufmerksamer Mensch.
Kamera auf.
Ja.
Ich habe nur Glück, dass meine Frau nicht zuhört. Ich habe nicht gehört, ich trinke dann kein Bier.
Das ist alkoholfreies Ratschen.
So was produzieren die? Dankeschön. Die Grundthematik ist auch einfach, dass wir in der Realität ankommen und es gibt Dinge, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und natürlich, die Spieler, die zu uns kommen, gerade jetzt, die sind durchaus bunt gemischt. Es gibt junge Leute, die Potenzial hätten, deutlich höher zu spielen. Es gibt ältere, die mal höher gespielt haben. Und daraus setzt man aktuell den Stamm der Mannschaft zusammen. Wenn es immer höher hinausgeht, werden natürlich die Älteren irgendwann mal älter werden. Und dann gibt es vielleicht den nächsten Schwung älterer Spieler, der sagt, ich finde das viel besser und deswegen gehe ich zu Falke, weil ich die Idee, die dort dahinter steckt, unterstütze. Nichtsdestotrotz ist es illusorisch zu glauben, dass wir einen 25er oder 28er Kader mit nur Menschen füllen können, die die Idee Falke so toll finden und deswegen nicht den 500 €, die sie vielleicht woanders bekommen würden, bei uns nicht auch haben wollen. Und da muss man halt überlegen, was bieten wir als Verein drumherum? Das ist dann zum Beispiel dieses Thema mit der Wäsche. Es ist das Thema, dass wir ein Physio haben. auch Qualität von Training. Also, dass wir einen Trainer haben, der, ich sag mal, eine Lizenz hat und sich auch regelmäßig fortbildet. Also sprich, dass das drumherum ein anderes ist als bei dem Verein, wo einfach nur gekickt wird und nichts drumherum passiert. Man muss aber als Spieler da auch Lust drauf haben, glaube ich. Es gibt Spieler, die sind zu uns gekommen und die sind auch heute noch bei uns, die am Anfang gesagt haben, also ich kann meiner Frau nicht erklären, dass er nach jedem Training angetrunken nach Hause kommt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also bei uns gibt es auch nach dem Training durchaus mal die eine oder andere Kiste. Das Wort Gemeinschaft ist ein ganz großes Thema bei uns. Also das merkt man innerhalb der Mannschaften, das merkt man aber auch innerhalb des Vereins, dass man sich auch mal gegenseitig hilft. Und wir haben vor ein paar Wochen einen Umzug, ist sozusagen jemand aus der Mannschaft umgezogen und dann habe ich da auch geholfen und wir waren so ein paar Leute und ich dachte mir, wir hätten uns ohne diesen Verein gar nicht kennengelernt. Und das macht es auch aus, dass man bereit ist, für sozusagen seinen Mitspieler mal eine Meile mehr zu gehen oder mal den nächsten Schritt zu machen. Und dann, und da sind wir beim nächsten spannenden Thema, Jugend. Mhm. Wir können uns als Verein nicht hinstellen und können sagen, ja, wir wollen immer die Tollsten und die Besten haben und das aber selber nicht mit fördern. Und deswegen ist dieses Thema Steinwiesenweg bei uns auch so aktuell, dass wir da jetzt, wie gesagt, das finalisieren wollen mit der Stadt, damit wir endlich auch den Aufbau einer Jugendabteilung vorantreiben können, um, wenn wir mal so im Bereich aktueller 2009er Jahrgang, der ist 12 Jahre alt, der ist 8 Jahre alt, wenn die dann regelmäßig mit aufsteigen, sind die halt eine A-Jugend, wenn die erste Mannschaft in der Oberliga spielt. Und daraus soll natürlich dann der ein oder andere Topstar.
Natürlich. Billig nach St. Pauli verkaufen kann.
Billig? Das heißt aber, Stand jetzt habt ihr noch nicht gesagt, nächstes Jahr haben wir eine A-Jugend oder nächstes Jahr haben wir eine B-Jugend, sondern das ist momentan noch pending.
Das ist momentan noch pending. Also wie gesagt, 2009er Jahrgang, das ist, jetzt wird es peinlich, E oder F?
Das 2009 ist jüngere F.
Ja, jüngere F. Das ist so die Richtung, in die es gehen soll.
Also das heißt, ihr würdet von unten anfangen?
Ja.
Und die wachsen dann
mit? Die sollen mitwachsen, okay. Sollen entsprechend aufsteigen und...
vernünftiger, als wenn man jetzt sagt, man hat in der nächsten Saison eine A-Jugend und dann geht es in der B-Jugend auf jeden Fall.
Ja, genau. Also, und man muss auch dazu sagen, es ist nicht das Thema, nicht an die Spieler ranzukommen. Wir wurden, und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr erschreckend, wir wurden von verschiedenen Mannschaften aus allen Bereichen, sei es ob es eine E, ob es eine B oder was auch immer Jugend war, angesprochen, die als ganze Mannschaft zu uns wechseln wollten. Und dann haben wir gesagt, also wir stellen uns das mal vor, wenn uns das passieren würde, dann würden wir als Verein doch auch also richtig abkotzen. Das geht auch gar nicht. Und andererseits jemand, der seit gestern festgestellt hat, dass Falke ja so toll ist und deswegen will ich mit meiner kompletten C-Jugend zurückkommen.
Aber Haben die dann auch mal Gründe genannt? Also warum die ganze Mannschaft, wenn das Einzelpersonen sagen, irgendwie, ich finde euch super, ich will gerne bei euch spielen, Kann ich es nachvollziehen, aber eine ganze Mannschaft? Es
gibt ja schon viele Fälle im Hamburger Amateurbereich, wo ganze Mannschaften sich mit der Etage darüber so zerstreiten. Das ist
genau, und man denkt auch, dass bei uns Honig und Milch fließen.
Ach so, okay, weil
das ist
bei uns alle so. Euch kennen, obwohl...
Ja, bei uns ist alles super, alles toll. Bei uns ist, wie gesagt, Honig und Milch. Bei uns bekommt jeder Zucker in den Hintern geblasen. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch so. Und aber das ist auch nochmal ganz interessant zu dieser Frage, wie sehen uns andere Vereine? Natürlich ist da ein gewisser Neidfaktor da. Und das kann ich auch verstehen. Du fährst da irgendwie auf einen Sonntagmorgen um, keine Ahnung, 10.30 Uhr irgendwo hin und die treffen sich eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Falke trifft sich eine Stunde 30 vorher und wenn da einer nicht im Trainingsanzug auftaucht, kriegt er schon mal erzählt, du zahlst heute 5 Euro Strafe. Also da herrscht auch ein bisschen Zucht und Ordnung an vielen Stellen. Aber würden wir Ewigkeit in der Kreisliga spielen wollen, wäre es völlig egal. Aber wir haben ja ein Ziel, wo es hingehen soll. Und deswegen muss man, glaube ich, so gewisse Mechanismen von Anfang an haben. Und deswegen ist es dann wiederum aber auch so wichtig, dass man, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ich möchte gerne mit meiner kompletten Jugendmannschaft zu euch kommen, genau wie du sagst, mal fragt so, hä? Und wenn er die Gründe halt so, ja, ich glaube, ihr könnt mir bessere Trainingsbedingungen bieten. Wir haben einen Grand Platz. Jetzt aktuell auf Kunstrasen. Also ich habe nicht so viel Ahnung von Fußball, aber das ist schon ein Unterschied, glaube ich. Mal gucken.
Okay. Aber die zweite Mannschaft, Moment, wir sind, glaube ich, noch vorhin irgendwie über das Thema Aufstieg hinweggegangen. Also ihr seid punktgleich mit Altona.
Ja.
Letztes Spiel bei Altona oder zu Hause?
Bei Altona, 21.05. Ich glaube um 14 Uhr auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn.
Wow, okay.
Herzschlagfinale.
Vorher müsst ihr ja noch zum Rückspiel bei St. Pauli 4 antreten. Das wird sein am Sonntag, dem 23. April,
Feldarena, 14 Uhr. Wir müssen ganz kurz passen, was Eintrittskarten anbelangt, weil du hast vorhin gesagt, es gibt ähnlich wie damals beim Frauen-Halbfinale gegen den HSV 500 Tickets. Davon bekommt ihr etwa die Hälfte.
Ja.
Und dementsprechend wird sich die vierte Herren Gedanken machen, wie man die 250 dann für St. Pauli-Seite verteilt. Der vierte Herren hat einen Twitter-Account, vielleicht folgt man dem mal, da werden sicherlich die Infos dann entsprechend gestreut werden.
Im Zweifel Mexikaner wettsaufen und Johnny am Tresen oder so.
Ja, bei dem Frauenspiel war es ja so, dass man bei einem der Heimspiele vorher Karten verteilt hat. Ich weiß nicht, ob die vierte vorher überhaupt noch ein Heimspiel hat, aber gut, das werden wir irgendwie in Erfahrung bringen.
Ja, vielen Dank nochmal auch an St. Pauli 4, ne? Das 1-1 gegen Altona hat uns ja zum Tabellenführer gemacht.
Ja, aber war nicht ganz uneigennützig.
Man könnte sowas machen wie, mein Kriller ist nicht mehr der Autor, aber man könnte sonst irgendwie in jedem
20. Übersteiger.
Jetzt muss ja jeder 30. Übersteiger muss es ja sein, wenn man auf die Zahl kommen will. So ein Gratis-Ticket.
Es gibt auf jeden Fall Eintrittskarten, das finde ich auf jeden Fall eine ziemlich gute Nummer.
Das habt ihr wahrscheinlich bei Auswärtsspielen sonst auch eher selten?
Ja, da gibt es hier den Abreißbogen, ne?
Okay, den mit dem Sportgroschen.
Mit dem Sportgroschen.
Okay. Okay. Mit meiner Arbeitskarte komme ich da rein.
Das sind die allerschlimmsten. Bei unserem Heimspiel mit dem Schiri-Ausweis komme ich damit hier rein.
Warte, natürlich.
Ich rede schon regulär von so einem Liga-Ausweis.
Ich habe sogar bei der zweiten letztens im Pokal. War das im Pokal? Weiß ich nicht mehr.
Nee, was
bei der Spieler? Zweiten kommst du doch. Welcher zweiten? Deren zweiten oder unseren?
Bei der zweiten.
Achso. Da kommt er regelmäßig vorbei.
Naja.
Kannst du nochmal erzählen, welches ein kulinarisches Highlight ist letzte Woche?
Oh, Grünkohl, das meinst du? Oder?
Nee, Grünkohl? Das war das Mal davor, als du da warst.
Du bist raus.
Grünkohl war total großartig.
Also ich glaube, Mike geht nicht zum Fußball. Mike gehört zu den 80%, die keine Ahnung vom Fußball haben und einfach nur das Catering durchprobiert. Wo ist Gulasch in Aue?
Aber Grünkohl beim Fußball?
Bei uns gab es Grünkohl mit, wie heißt die Wurst, die da reingehört?
Pinkel
ist von aber nur in Bremen, ne?
Ja.
Nee, gibt es verschiedene Arten. Also
nee, ich glaube, war so aus
Pinkel. Also
es gab aber bei uns schon Rouladenbrötchen. In so einem Kartoffelbrötchen.
Ist das so verstörend, wie es klingt?
Oder? Nein, das ist total geil, weil ich es gemacht habe.
Okay, dann.
Ich mache die geilsten Rouladen der Stadt. Dann gab es Fischbrötchen, gab es letzte Woche.
Gegen St. Pauli 7 musste ich kurzfristig passen, da war ich nicht vor Ort.
Achso, da gab es aber, wie gesagt, Fischbrötchen. Und ich glaube, diese Woche gibt es Sucuk.
Geil.
Also ich trinke ja nicht nur keinen Alkohol, wenn ich Sport mache. Ich rauche auch nicht, wenn ich Sport mache. Und ich bin auch noch Vegetarier. Ich glaube, ich bekomme nichts zusammen.
Ich überlege gerade, was wir dir so
anregen können. Kartoffelbrötchen klingt
doch. Kartoffelbrötchen.
Trockenes Brötchen, geil. Trockenes Brötchen.
Wir präsentieren dir für die Veganer unter uns.
Aber komm, Justus bringt auch immer sein Brötchen und den vegetarischen Brotaufstrich mit zum Podcast.
Ja.
Hättest du mir das mal sagen sollen, hätte ich ihm das. Ja.
Okay, wir haben ja auch Hörerfragen bekommen. Zum einen von Tim, der fragt, oder Timbo Eckstein auf Twitter, ist die gelebte demokratische Vereinsstruktur des FC St. Pauli ein Vorbild für den HFC Falke? Und ist das für dich auch ein positives Beispiel eines Gegenentwurfs zu Fußball-AGs im Profifußball? Jetzt hast du zu Basisdemokratie eben schon viel Erhellendes beigetragen. Schaust du denn, du hast auch gesagt, du schaust auf andere Vereine. Wie ist das denn mit der Vereinsstruktur?
Ich habe, als ich die Frage gelesen habe, habe ich so die rechte Augenbraue nach oben gezogen. Bei allem gegebenen Respekt dem Verein hier gegenüber. Auch hier werden Dinge nicht basisdemokratisch entschieden. Und das ist auch gut so, weil es gibt Leute, die haben Verantwortung und müssen gewisse Dinge entscheiden. Nein, was ich hier im Verein positiv finde, ist gerade zum Beispiel, als das Thema hier neue Ausstatter mal aufs Tablett kam, dass man sich hier schon, habe ich das Gefühl, dass der Vorstand sich hier schon Gedanken darüber macht, was so die Mitgliedschaft möchte. Und manchmal mag das für den Außenstehenden ein bisschen querulantenhaft rüberkommen, aber das macht ja am Ende des Tages den Verein auch aus, dass die Mitgliedschaft aktiv ist. Ich habe es bei uns gerade letztens gesagt, es gibt Momente, da braucht der Verein seine Mitgliedschaft und er braucht dann seine Mitgliedschaft nicht als, ja, wir gehen da hin und stehen da dumm rum. Sondern wir brauchen die Leute, um mit dabei zu sein. Und das, glaube ich, funktioniert hier an vielen Stellen ganz gut. Nicht immer, aber das wäre ja auch zu einfach. Und du hast auch gerade die Augenbraue.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, es ist irgendwie immer so ein bisschen schade, dass man nicht die Möglichkeit hat, eine Rückfrage zu stellen, weil, ja klar, gelebte Vereinsdemokratie sehe ich bei uns auch. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass sich das bezogen auf den Gesamtverein irgendwie einmal im Jahr auf einer Jahreshauptversammlung äußert. Und wenn ich jetzt dich über Basisdemokratie sprechen höre, ist das eine andere Diskussion. Und natürlich auch zu Recht, weil du in der 7., 8. Liga mit 400 Leuten Sachen einfach anders umsetzen kannst als in der zweiten Bundesliga mit einer Profimannschaft mit 200 Vereinsangestellten und 20.000 Mitgliedern, die dann theoretisch alle basisdemokratisch irgendwie was sagen wollen können.
Und du darfst nicht vergessen, die Komplexität ist ja bei uns schon da. Und die ist natürlich, je höher du in der Liga bist, noch mehr vorhanden. Das heißt, wenn es hier auf einmal in der zweiten Liga ein Thema gibt, wo man sagt, das würden wir gerne basisdemokratisch entscheiden, hast du natürlich erstmal eine Presselandschaft, die dann auch nochmal das versucht, eventuell in eine gewisse Richtung zu lenken. Das kennt man ja von einem anderen Verein. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema teilweise so komplex und es gibt so viele Pro und Kontras und Für und Widers für gewisse Dinge, dass es so schwierig ist für die einzelne Person, das zu entscheiden. Und ich glaube, dass man überlegen muss, inwieweit Basisdemokratie dann an der Stelle überhaupt noch möglich ist. Oder ob man dann einfach sagen muss, wenn ich mitentscheiden möchte, dann muss ich mich in gewisse Gremien reinwählen lassen, weil ich dann mehrere Leute vertrete, ohne dass ich dem Einzelnen seine Stimme nicht gönne. Aber es ist so, man kann nicht alles in der riesigen Runde diskutieren. Das funktioniert einfach nicht. Also, wenn man das auf Falke zurücknimmt, dieses Thema mit, wo trainieren wir? Wir haben ernsthafte Diskussionen im Verein gehabt, dass Leute mit mir anfangen wollten, darüber zu diskutieren. Da meine ich so, du kannst mit mir darüber diskutieren, wenn du zweimal die Woche beim Training bist. Dann kann ich das ernst nehmen. Dich interessiert das im feuchten Kehricht, wo diese Mannschaft trainiert. Hauptsache, sie trainiert. Ja, aber, nichts aber. Lass dich in ein Amt wählen, dann kannst du mitentscheiden. Ansonsten bis dahin entscheiden wir das. Und das muss man dann auch mal ganz klar so sagen. Das hört sich für Außenstehende arrogant an und ist mir aber völlig egal. Stehe ich drüber.
Ja, du kriegst aber basisdemokratisch ja auch irgendwann einfach so ein Pragmatismusproblem, ne?
Ja.
Wenn ich was schnell entscheiden muss und vorher mit 400 Leuten diskutiere.
Genau. Dann kommt es irgendwann nicht mehr. Genau. Und das ist das, was ich meinte, wo du vorhin sagtest, ich hätte so desillusioniert geguckt. Nein, du kommst einfach irgendwann in der Realität an und sagst, ich kann nicht mehr alles basisdemokratisch entscheiden. Geht einfach nicht.
Das sind Aushängeschilder, wie wir sie immer positiv darstellen, wie zum Beispiel Namensrechte am Stadion. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Vereinsführung damals entschieden hätte, wir fragen mal die Mitgliederversammlung und hinterher jubiliert hat. Wie anders.
Genau, aber das meine ich damit, dass du dann sagst, hey, also jetzt rechts aber mal mit dem, was ihr da macht. Also, dass du ganz viele Dinge, ja, mach das mal. Wie, ihr wollt die Namensrechte verkaufen, was? Und dass man dann, und das ist der Moment, wo der Verein seine Mitglieder braucht.
Ja.
Da muss man dann halt mal den Arsch hochkriegen und mitmachen.
Jawohl. Die Namensrechte der Weidmannstraße stehen momentan nicht zur Diskussion, aber...
Da müssen wir uns ja, habe ich jetzt gehört, mit dem FC St. Pauli demnächst auseinandersetzen.
Ja, wobei, wir haben gerade in der letzten Sendung ja Timo Schulz zu Gast gehabt und der sagte auch, naja, momentan ruht das leider eher wieder so von unserer Seite aus. Ihr bleibt aber jetzt auf jeden Fall noch eine Saison da?
Ja, wir haben mit dem Vorstand von Union gute Gespräche gehabt und warten, dass wir jetzt sozusagen abschließend. Und es gibt keinen Grund, da nicht noch ein Jahr zu bleiben.
Für ein paar hundert Euro kann man das bestimmt in Peter Platzwartstadion machen.
In Peter sein Stadion.
Ihm sein Stadion.
Bis wohin darf man denn in Hamburg auf Kunstrasen spielen? Ist die Oberliga noch Kunstrasen erlaubt? Ja, BU spielt auf Kunstrasen.
Ja.
Okay. Ja. Weil du vorhin sagtest, vor Kölnstraße kommt da noch ein dritter Platz auf absehbare Zeit irgendwann dazu. Ja. Der hat Stufen, aber dann wahrscheinlich nicht für 1000 Leute.
Ey, der wäre wahrscheinlich Oberliga-tauglich, aber nicht Regio-tauglich.
Aber Oberliga-tauglich?
Ja, also was ist denn Oberliga-tauglich?
Naja, also wenn man jetzt für Falke spricht, wenn dann ein Spitzenspiel ist, werdet ihr da ja sicherlich auch dann mal im Zweifel 1.500 Leute haben.
Ja, also wenn wir in der Oberliga gegen, das sage ich jetzt nicht, spielen, was ich sagen wollte, dann können wir auch in ein anderes Stadion umziehen.
Okay.
Aber bis dahin, glaube ich, reicht es durchaus aus, Kapazitäten vielleicht so 2.500 zu haben. Denn wir sehen das ja auch bei anderen Vereinen, die eine ähnliche Historie haben wie wir, wenn wir mal nach England gucken, die sich mit dem Stadionkauf dann durchaus übernommen haben, wenn man so mal in Richtung FC United of Manchester guckt, die rückläufige Zuschauerzahlen haben.
Mhm.
Und jetzt auf einmal wirklich ein finanzielles Problem haben, wo man einfach sagt, so, ihr habt
Dutzende von Mitgliedern. Was läuft denn da schief? Das ist für mich so als Außenstehender gar nicht zu sehen. Und du hattest vorhin gefragt, wie die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist. Ganz langsam kletternd. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob es 2 Monate sind, aber wir haben ja irgendwann mit 300 Leuten angefangen, also in der Grundbasis, und sind jetzt bei 450. Und bei uns in der Satzung steht ja auch ganz klar drin, dass wir keine Werbung machen dürfen für unsere Mitgliedschaft. Mhm. Also natürlich darf ich es, also ich kann euch hier nachher jedem Mitgliedsantrag in die Hand drücken, aber das ist der Sinn der Sache, dass man drüber spricht und das nicht so plump in die Welt raushaut.
Aber wie man dann so schön sagt, organisch gewachsen. Sprich genau, nicht das, bumm, irgendwie jeden exakt. Monat 100 Mitglieder mehr, genau. Und keiner weiß wohin, sondern...
Du sollst bewusst Mitglied bei Falke werden.
Und wir haben uns so gut benommen bisher, dass du uns tatsächlich jetzt einen Antrag genannt hast.
Bisher ist ganz einfach. Dir nicht.
Ja, das mit dieser Veganer-Geschichte müssen wir nochmal klären.
Nur Vegetarier, ja. Nur Vegetarier. Der kann bei euch eine Kickermannschaft aufbauen, überlegt ihr das. Du, genau, was ist ein neuer Sparte? Ich bin noch aufgespart, aber gespart. Nur Fußball. Handball, Basketball, Hurling.
Was?
Hurling, das ist das mit den scharfen Schwedinnen.
Das ist Curling.
Nee, Curling ist Curling. Curling ist das mit das den
Schwedinnen. Ja, genau. Wieso, was meinst du denn?
Er hat Hurling gesagt.
Ich habe Hurling gesagt.
Ach, Hurling, ich habe Curling verstanden. Entschuldigung.
Oh, bei Curling kommen wir wieder zu den Friseursalons.
Genau,
Curling her.
Also. Ja, das ist, wenn meine Länger. Was ist Hurling?
Hurling ist der irische Nationalsport, da spielst du mit
Ach, das, was?
Einem Schläger, der ein bisschen aussieht wie beim Hockey, und dann wirfst du den Ball hoch und haust durch die Gegend bis zu 200 Gramm. Spielt außerhalb von Irland übrigens keiner.
Doch, in
München gibt es einen Verein und in Australien
wahrscheinlich. Bremen. Ja, bei München und Australien ist außerhalb von Irland.
Ich falsch verstanden. Ich glaube, Mark Joyce wollte in Bremen auch eine Hurling-Mannschaft aufbauen.
Ja, also wie sieht's aus? Andere Sportarten?
Frauenfußball? Nein.
Ja, ernsthaft.
Ist bei uns eine eigene Abteilung tatsächlich.
Ja. Nein. Die Grundthematik ist ja so, wie es bei Basisdemokratie läuft. Wer da Bock drauf hat, einfach mal machen und dann bekommt er sämtliche Unterstützung. Aber man muss dann das Ganze auch anschieben. Und die Priorität des aktuellen Präsidiums liegt eindeutig auf dem Fußballherrenbereich. Danach gelagert im Fußballjugendbereich. Und es gab vor 1-2 Jahren mal eine junge Dame, die auch immer noch Mitglied bei uns ist, mittlerweile aber mit dem Studium ein bisschen mehr beschäftigt ist, die Lust gehabt hätte, im Frauenfußballbereich was zu machen und dann sozusagen nicht umgesetzt hat. Ja, hätte von mir persönlich alle Unterstützung bekommen und da hätten wir sicherlich auch für die Mannschaften entsprechenden Etat aufgestellt. Allerdings, was weiß ich, wenn jetzt hier jemand morgen Basketball spielen möchte, es gibt eine Idee zu einer Golfabteilung, alles super, aber das heißt machen. Ich habe keine Kapazitäten frei dafür.
Ja, und insbesondere was natürlich Sportarten in der Halle anbelangt, ist es wahrscheinlich ohnehin dann auch im Hamburger Westen schwierig, Hallenzeiten zu kriegen. Aber
das ist richtig, wobei ich habe ja gerade gehört, dass es hier so ein Leistungszentrum hier für... Wie heißt das da? Tischkickern gibt?
Wie heißt das da? Also ich könnte Henning sagen, wenn er mit dem HSV durch ist, nachdem er St. Pauli und HSV da aufgebaut hat, könnte er zu Falke gehen.
Wollte ich gerade sagen, dann können und, wir da nochmal durchaus drüber sprechen.
Aber er ist kein regelmäßiger Podcast-Hörer, aber wenn ich ihn mal sehe, sage ich ihm, hier, hör dir den Millanton an.
Aber hier, also diese Geschichte mit dem, dass du hier diese Spiele verlegen lässt, wenn da geraucht und getrunken wird, das finde ich irgendwie nicht gut.
Das heißt, der Idee eines Nichtraucherstadions stehst du eher kritisch gegenüber.
Oh, jetzt war das Nicht-Gesicht im Radio sehr schade.
Ja.
Ja, gut. Ich hab noch eine Frage von Arthur Abendbrot. Den ersten Teil hast du schon ganz ausführlich mehrfach beantwortet, nämlich warum sollte ich mich als Anhänger des FC St. Pauli für den HFC Falke interessieren? Ich denke, da kam schon sehr viel bei rüber. Vielleicht da noch ergänzend, was macht Falke so besonders im Gegensatz zu beispielsweise dem SC Sternschanze? Also warum war es für euch nicht auch eine Option, euch einem anderen Verein anzuschließen?
Die Frikadellenbrötchen bei Leno, die sind auch bei uns auf jeden Fall besser als auf jemand anderen. Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt. Ich finde das aber irgendwie, ich finde das verlogen. Ich hätte doch vor 3 Jahren nicht sagen können, nö, also HSV, da ist jetzt irgendwie alles doof und deswegen gehe ich jetzt zu Altona 93, zum SC Sternstanze oder zum SV Eidelstedt. Mit denen habe ich ja vorher nichts am Hut gehabt, warum soll ich denn jetzt auf einmal mit denen was am Hut haben? Und das ist so, dann komme ich da hin und erzähle den Leuten vermeintlich, wie ich denke, wie ein Verein funktionieren sollte und dann sitzt mir da jemand gegenüber, der sagt, ich gehe hier seit 25 Jahren hin, was willst du mir denn erzählen? Und das finde ich ist irgendwie, das hat auch was mit Respekt zu tun, dass man in Anführungszeichen müsste ich denen dann ja auch was sag ich mal, vorheucheln, wie gern ich das Ganze mag. Und wenn ich dann im Verhältnis, wolltest du das wegschummeln?
Strom.
Achso.
Ich hab geguckt, wo mein
ist. Du tauschst Bier gegen Strom?
Nee. Das wird zu Strom. Das
ist echt so. Die Grundthematik einfach daraus ist, wir können bei Falk einfach unsere eigenen Ideen umsetzen. Und wenn ich sehe, wie viel Herzblut und wie viel Zeit viele Leute da reinstecken, dann ist das mit Geld nicht aufzuwiegen. Und ich glaube nicht, dass man das in einen Verein reinstecken kann, wo man einfach sagt, ah ja, ab heute gehe ich zur Sternschanze.
Habt ihr denn Zulauf von anderen Vereinen, wo halt auch gesagt wird, zum Beispiel St. Pauli, es gibt ja, wenn man da entsprechende Medienberichte verfolgt, dann heißt es ja immer, wer bei St. Pauli, wem das alles zu kommerziell ist, der geht zu Altona. Hm. Kann, glaube ich, hier am Tisch auch keiner mehr hören. Nee, dann müsste Altona halt einen Schnitt von 80.000 haben, haben sie auch nicht. Habt ihr Zulauf von anderen Vereinen, weil sie halt auch sagen, da gefällt es mir nicht mehr? Jetzt mal vielleicht ab vom HSV, wo es ja logischerweise ist, weil ihr die Historie habt.
Ja, doch, den einen oder anderen. Das ist natürlich auch ein bisschen geografisch bedingt. Also ich sag mal, der Dortmund-Fan, der vielleicht von seinem eigenen Verein genervt ist und in Dortmund wohnt, für den ist es vielleicht ein Tick schwieriger, hierher zu kommen. Es gibt aber schon so den einen oder anderen, und das finde ich irgendwie sehr amüsant, der hier in Hamburg wohnt und, sag ich mal, einen Erst- oder Zweit-Bundesliga-Verein hat und mittlerweile aber bei uns auftaucht. Also
wir können an der Stelle gerne Saskia grüßen.
Ja, Saskia.
Als 1. FC Köln-Fan.
Genau. Schalke ist mittlerweile bei uns stark vertreten. Lisa, die ist da auch. Und so haben wir doch den einen oder anderen. Und das finde ich sehr, das finde ich irgendwie eine schöne Sache. Und zum Beispiel gerade bei Saskia fällt mir ein, die ja nun über Flo zu uns gekommen ist, wahrscheinlich auch irgendwann mal mitgeschleppt worden ist hier. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns das mal an. Und mittlerweile so voll integriert ist bei Falke. Der hat letztes Jahr so eine coole Geschichte mit, auch zum Thema einfach mal machen. Bei einem Heimspiel unserer zweiten Mannschaft 30 Liter Waffelteig gemacht und eine Spendenaktion fürs Kinderhospiz Sternbrücke gemacht von über 3.500 Euro. Und das ist halt, sowas liest man dann und ist einfach total überwältigt, weil man denkt, da hat jemand einfach mal gemacht. Und das Einzige, was Saskia vorher gefragt hat, war so, ist es okay, dass wir es machen? Also dieses, Achtung, da steht jetzt ein Waffelstand. Ja, Herr Fun, brauchst du noch Waffeleisen? Nein. Okay, danke, auf Wiedersehen. Und das macht Falke aus, dass das halt auch nicht so behördenmäßig läuft, sondern da wird ein Anruf gemacht, machen wir, los geht's.
Das war übrigens kulinarisch tatsächlich das Superspiel, weil da gab es dann auch Grünkohl.
Auch Waffeln.
Und Waffeln. Nein, da gab es getrennte Stände.
Separat, da waren 15 Meter Abstand dazwischen.
Der kulinarische
also wenn
der Grünkohl 10 Meter breit.
Das muss ich nicht vermischen. Eigentlich so schlangenmäßig organisieren, dass du dir den Grünkohl kaufst, dann stehst du 15 Meter entfernt in der Schlange für die Waffeln. Bis du dran bist, hast du den Grünkohl aufgegessen und kannst das nachtischen.
Ja, ich hab ja einen Traum, Herr Falke, unabhängig von sportlichen Themen und sonstiges. Ich wünsche mir die längste kulinarische Theke. Also, dass wir so ein Heimspiel haben, das kannst du halt vorne stehen und hinter dir ist sozusagen der ganze Fressbereich und links gibt's dann hier, keine Ahnung, Erdbeertorte, dann gibt es da Waffeln, dann gibt es im Sommer vielleicht jetzt nicht Grünkohl, aber dass du so verschiedenste Sachen irgendwie so durchprobieren kannst.
Ich habe mich vorher nicht getraut, die Frage zu stellen, jetzt stelle ich sie doch. Habt ihr schon eine Kochabteilung?
Es gibt einen Arbeitskreis Kochen.
Ist das Leistungssport, Kochen?
Ja, also wenn hier Tischdings
wahrscheinlich nach, die Frage zurück. Ernsthaft, wahrscheinlich ist Kochen nach Fußball das zweitpräsenteste Fernsehthema.
Das ist ganz so despektierlich. Kommst du aus diesem Randsport, englische Fußtümelei?
Ja, ich habe einen Kollegen, der beim Kickern immer keucht, als wäre es irgendwie so.
Es ist doch ein Sport, hast du nicht zugehört?
Ja, aber beim Kickern, du bewegst halt, ich mache das ja auch, aber
ich nur die Hände.
Echt?
Wir haben Handtücher, habe ich das nicht erwähnt
vorher? Ja, doch,
hat er. Das hast du erwähnt, ich dachte jetzt eher so als
Jogginghose. Ich lade euch mal alle ein.
Nicht jeder in Jogginghose bewegt sich automatisch mehr. Also
machen wir Millerton live aus dem Kicks.
Das klingt nach einem Plan und ich werde so auf die Fresse kriegen. Aber
das AFM-Radio wollte ja sowieso mal mehr verschiedene Sportarten übertragen. Da wäre so ein Tischkicker-Live-Reportage
von
Wolf moderiert. Finde ich super.
Oh Gott. Ja.
Wir werden mal schauen, ob wir das mal hinkriegen. FC United of Manchester ist noch ein gutes Stichwort. Andere Vereine träumen davon, mal international zu spielen. Ich weiß nicht, habt ihr das gemacht? Nee, ihr seid nicht mit der Mannschaft rübergeflogen, ihr seid als Fans rübergeflogen.
Wir sind als Fans mit auch Teilen der Mannschaft, die waren teilweise dabei.
Aber da war kein Spiel von
Falk. Nein, genau.
Wie kam es dazu? Und was habt ihr dann da gemacht?
Ganz viel getrunken. Gerade im ersten Jahr, als wir keinen Spielbetrieb hatten, musste man ja die Zeit ein bisschen füllen. und kochen und trinken ist ja nicht nur was anderes. Mal ein Tischkegern zum Beispiel, wussten wir zu dem Zeitpunkt. Super Thema. Ich muss gestehen, ich wusste bis vor einer halben Stunde nicht, was das ist.
So richtig haben wir es auch noch nicht verstanden. Dienstagsabends im Fanladen St. Pauli, die Subutio-Abteilung. Auch da herzlich willkommen.
Da mussten wir ein bisschen Zeit überbrücken und haben gesagt, wir gucken uns mal das Projekt, was in England sozusagen angelaufen ist, das wollen wir uns einfach mal angucken und waren mal da und es gab mittlerweile noch zwei weitere Besuche. Der zweite Besuch für mich war, als das Stadion eröffnet worden ist, als sie gegen Benfica Lissabon x-te Mannschaft gespielt haben. Mhm. Und dann haben sie ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit gegen Austria Salzburg gespielt. Mhm. Das fand ich auch nochmal eine ganz unterstützenswerte Sache, weil es einfach nochmal noch ein dritter Verein ist, der sozusagen auch so eine Art Fan-Verein-Historie hat. Der Gedankengang ist einfach immer zu sehen, wie sich das dort weiterentwickelt. Und die Gespräche dort vor Ort mit einzelnen Leuten, sei es, ob es nun Vertreter des Vereins sind oder auch normale Mitglieder, ist halt immer ganz interessant zu sehen, was für Sorgen und Nöte da so sind. Und auch dort ist dieses Basisdemokratie-Thema, aber auch dieses Thema, wir wollten immer ein eigenes Stadion haben, wo mir jetzt der Platzwart oder der vermeintliche Platzwart von FC United sagte, eigenes Stadion, ne? Das ist super gut und schön, aber das ist ein schwarzes Loch. Es ist so, da geht so viel Geld flöten nach dem Motto, wenn ihr euch irgendwo einmieten könnt, bezahlt lieber länger Geld, aber spart dafür. Und das ist ja auch gut, solche Eindrücke zu bekommen. Und deswegen sind für uns diese Besuche auf der Insel, was das angeht, immer sehr informativ.
Stadion auf der Insel ist auch noch ein gutes Stichwort. Johnny hat noch was von den Clapton Ultras.
Ja, die brauchen nämlich, wie wir auch, euer Geld.
Bei uns geht das über PayPal.
Ja, bei den Clapton Ultras, da wird Mike nachher noch einen Link reinstellen. Die haben ein Problem bezüglich ihres Stadions. Das gehört nämlich nicht ihnen, sondern Vince McBean. Ich habe immerhin den Namen hier. Vince McBean, derjenige, sagt nämlich, dass aus einer gemeinnützigen Stiftung leider irgendwie 200.000 Pfund an Schulden angehäuft sind und deswegen ist der ganze Spielbetrieb in Gefahr, weil er gerne wahrscheinlich dieses Grundstück haben möchte oder ähnliches. Lange Rede, kurzer Sinn, die brauchen halt Geld für einen Anwalt, damit der Spielbetrieb da weiterlaufen kann, damit die den halt mal richtig verklagen können. Und das muss relativ kurzfristig passieren. Die brauchen innerhalb von 30 Tagen 5.000 Pfund, um die 10.000 Pfund vollzukriegen und dann halt gerichtlich dagegen vorgehen zu können. Ist eine sehr unterstützenswerte Sache. Wenn ihr also nicht nur einen Euro hier lasst, sondern auch einen Euro da, das wäre sehr schön.
Clapton Ultras vielleicht ganz kurz. Also ich bin nicht ganz tief im Thema, aber das ist halt im Endeffekt ein Verein, der in der Non-League in England, glaube ich, spielt.
Das achte englische Liga?
Ja, irgend sowas. Ja. Und die Ultrakultur dort halt ähnlich, wie sie auf Festland Europa stattfindet. Und ja, gibt halt auch einige, die dann ab und an mal beim St. Pauli-Spiel sind.
Genau, die prangern halt auch relativ öffentlich das an, was im Fußball halt schief läuft. Politischer Natur, werden deswegen auch des Öfteren mal mit Steinen bedacht, setzen sich halt für Fußball für jeden ein und ja, das war's eigentlich schon.
Okay, werden wir entsprechend verlinken. Gut, dann habe ich meine Liste soweit abgearbeitet. Habt ihr noch was?
Irgendwas, was du schon immer erzählen wolltest.
Tamara, hast du noch Themen, die du immer schon mal der breiten St. Pauli-Öffentlichkeit über den HFC Falke zur Verfügung stellen wolltest?
Das ist jetzt gemein, die Frage. Ja, ich habe ja schon meinen Wunsch geäußert. Ich möchte nochmal die längste kulinarische Theke haben. Also vielleicht gibt es ja hier noch den einen oder anderen, der mal kochen möchte. Oder braten oder sonstiges.
Ohne Plugstedt möge sich angesprochen fühlen.
Der AK Kochen trifft sich donnerstags in der Pandora, da hängt auch eine St. Pauli-Fahne. Also.
Überleg gerade, ob man nicht irgendwie mittelfristig sowas wie Kulinarik-Ultras oder so gründen kann. Mit Pyro vor dem Waffelstand. Saskia hätte das gefeiert.
Du meinst so wie beim Traumschiff früher, dass jemand mit so einer Torte reinkommt? Oder ein
Traumschiff ist dann eher so dein Thema, aber.
Vielleicht ist das die neue Einlaufmusik, weißt du? Wie am Ende ist da die. Wie heißt denn? Kannst du hier mal kurz den Traumschiff-Einspieler machen, diese tolle Musik, bitte?
Da läuft gerade nicht mehr Fußball, ich stelle mir das. Es tut mir leid, Entschuldigung.
Es läuft hier Fußball, was ist das denn?
Habt ihr eine Einlaufmusik?
Ja.
Fruder.
Wenn du schon so oft da warst.
Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, ihr habt einen Torjingle
zu spät. Nein, wir haben keinen Torjingle. Wir haben eine Einlaufmusik und ich sollte jetzt wissen, welches sie ist. Es ist von irgendeiner
Band.
So ein Musikstück.
Okay, also Baseball, Dingsbums, US-amerikanische Sportart. Irgendwie so eine so eine Falkenschrei-Einlaufmusik.
Wenn es was mit Baseball zu tun hat, habe ich einen Verdacht, wer schuld ist, aber...
Nee, die hat damit nichts zu tun. Vielleicht sollten wir das nehmen, ich werde das mal ansprechen.
Finde ich super.
Bei der zweiten Mannschaft. Ja, also es hat auf jeden Fall, ist jetzt nichts super Spektakuläres, sind aber ein paar Falkenschreie dabei. Kann man immer bei unserem Heimspiel samstags um 12 hören.
Okay. Habt ihr jetzt am Wochenende spielt ihr bei Wespe oder zu Hause gegen Wespe?
Moment.
Bei uns.
Ich finde im Übrigen
also Waldmannstraße.
Falken gegen Wespen auch irgendwie ein super Motto, ne? Das ist klar, wer da am Ende gewinnt, aber.
Ja, schön ist halt auch, wenn unsere Kurve singt, ihr seid nur dicke Hummeln. Fanden die nicht so witzig.
Ups. Alle drei.
Okay, also Samstag, 12 Uhr, Falke gegen Wespe an der Weidmannstraße. Und dann nochmal der Hinweis für den 23. 14 Uhr, St. Pauli, vierte Herren gegen Falke. Da geht's dann auch für beide Mannschaften um einiges. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich habe zu danken, vielen Dank.
Und dann sprechen wir uns wieder wahrscheinlich in 3 Wochen. Gast steht noch nicht fest, aber werden wir entsprechend kommunizieren. Schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.